Mein Name ist Tuvat und mit meinem Co-Moderator Machwat sind wir professionell Teleposter. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen und Ihr Leben zu verbessern. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Telepost 48. Heute haben wir zwei besondere Gäste, Cyber Christian und PH0X17. Cyber Christian ist ein Experte für Cybersicherheit und PH0X17 ist ein professioneller Hacker. Willkommen Christian und Philipp. Ihr seid bei Hannes und Frank. Schaut euch den Film an. Denn alles ist eins aus Er der Null. Drückt auf die Tastatur. Dann wird es euch gefallen. Denn dann kommt der Film zum Vorschein. Und ihr seid begeistert von dem.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Telepost 48.
Moin moin.
Hi.
Hallo.
Wegen der längeren Pause stellen wir uns mal alle der Reihe nach vor. Ich bin der Frank, hallo.
Und ich der Hannes, moin.
Und dann haben wir als Gäste diesmal eingeladen, gar nicht allzu lange her, haben wir einmal den Philipp.
Hallöchen, ja, ich bin professioneller Hacker, ernsthaft? Aber okay.
Das Intro hat uns ChatGPT zur Verfügung gestellt.
Oh, sehr gut.
Professioneller Hackbrettler.
Ja, hallo, ich bin Philipp, professioneller Hackbretter. Brettler.
Bekannt von der Nerdbude und vom Klick-Klack-Hack-Podcast. Und dann haben wir noch den Cyber-Christian.
Hi, damit kann ich mich anfreunden.
Ja, bekannt vom Fokus- und Linux-Podcast. Und wir hatten euch ja alle beide schon mal einzeln und beide schon zusammen in der schönen Doppelschuss-Schlüsselkappen-Folge mit über 2 Stunden. Seitdem hat sich ja einiges getan. Und ich würde sagen, wir öffnen erstmal das Getränk. Wir haben uns geeinigt, glaube ich, in die Miomate Original aus der 0,5 Liter Flasche. Wir hatten schon mal die Mio Mio Pomerante vom Christian. Die hat sehr gut abgeschnitten. Die war, glaube ich, ja, Top 5. Beim Hannes nicht, aber bei mir Platz 3. Aber wir gucken mal, ob es an der Club Mate kratzt oder nicht. Mal schauen. Ich habe sie schon ewig nicht mehr getrunken.
Ich kenne sie gar nicht.
Ich habe sie regelmäßig als Substitut, wenn Club Mate aus ist im lokalen Supermarkt.
Die kann aus sein?
Leider ja. Ich glaube, unser lokaler Supermarkt hat immer nur eine Kiste Club Mate da. Ah, und wenn ich die gekauft habe, dann ist die aus. Und dann muss ich 3 Tage später Mio Mio Mate kaufen.
Ostdeutsche Verhältnisse.
Ja.
Ich wollte schon fragen, kennst du jetzt diese Lieferfristen? Also wann sind die bestellt? Wenn ich am Dienstag eine kaufe, Mittwoch ist Bestand, der wird Donnerstag bestellt. Und nächsten Dienstag ist wieder eine da.
So ungefähr, ja. Ich weiß ungefähr, wann da die neue Ware eintrifft.
Beim Dealer. 8 Uhr früh morgens am Markt Schlange stehen ist Intus.
Mit juckenden Armen und Mate.
Interessant finde ich bloß 5,7 Gramm Zucker. Sonst sind noch, glaube ich, immer die 10 Gramm.
Ja.
Ich vergleiche es jetzt gerade mal mit Club Mate. Club Mate hat 5 Gramm Zucker.
Ach so, auch bloß so wenig. Oh, okay.
Ja, genau. Auch nur 5 Gramm.
Ja, ist ja gut. Kannst du ja doppelt so viel davon trinken, wenn es zuckerreduziert ist.
Im Vergleich zu herkömmlichen Colas. Ja. Also es riecht frisch. Sieht aus wie Mate. Orange.
Bernsteinfarben,
ja. Das ist der Ausdruck.
Geruch geht vielleicht noch mehr in Richtung Tee, würde ich sagen.
Fruchtig. Gut, und dann sage ich einfach mal Teleprost.
Prösterchen.
Prost.
Prost.
Ein Hauch von Kohlensäure, sage ich mal. Also wirklich relativ wenig.
Echt?
Finde ich so.
Hätte jetzt gesagt, normaler Durchschnitt.
Dann perlt meine mehr.
Okay.
Hast du mal aufs Mindesthaltbarkeitsdatum geschaut, Hannes?
Oh, das sollte nicht naturtrüb sein.
Mit Fruchtfleisch.
Nee, alles in Ordnung. Also.
Es schmeckt auf jeden Fall süßer und zugänglicher als die Club Mate, sag ich mal.
Ja, wollte auch schon sagen, also die Club Mate hat mit ihrer bitteren Note, ist die schon kräftiger. Da ist die Mio Mio Mate bekömmlicher.
Sehe ich ähnlich. Also Club Mate ist so mein Last Resort. Wenn es halt nichts anderes gibt, dann trinke ich das. Ansonsten gern Mio Mate, aber auch in anderen Geschmacksrichtungen. Den reinen Mate-Geschmack mag ich gar nicht so, aber der ist tatsächlich bedeutend angenehmer als bei der Clubmate.
Hm. Also ich muss ja sagen, ich bin ein großer Verfechter von diesem, ich glaube, es wird im Allgemeinen hin Aschenbecher-Geschmack von Clubmate. bin ich großer Fan von. Ich mag das eigentlich. Gut, die allererste Mate, die ich jemals getrunken habe, die war auch furchtbar. Aber dann wurde es halt immer besser und irgendwie bin ich drauf kleben geblieben. Also ich glaube, so für mich persönlich richtig ran an die Clubmate kommt Mio Mio nicht, aber es ist direkt danach. Also ich finde es ein, wie gesagt, ein würdiges Substitut, wenn mal die Clubmate aus ist. Funktioniert ganz ähnlich gut ja. wie die Clubmate, finde ich.
Weil das Bittere muss man halt mögen. Ist genau wie bei das Kaffee. Ist, das ist
Geschmackssache.
Ja.
Ganz klar.
Gut, dann fange ich mal mit den News an. Es hat sich echt einiges angesammelt. Einiges ist wieder weggefallen. Und ich fange mit unserer neuen Rubrik an. Eingabegeräte. Und da hat einmal Nokia stellt jetzt einen Android Game Controller vor. Wir hatten Nokia letztes Jahr, also in der Folge schon, mit diesen tollen Telefonen, mit den Earbuds drin. Dann haben sie ja ihre Smartphone-Sparte und Tablets haben sie auch wieder vergrößert. Auch, dass man die so leasen kann oder mieten kann. Und jetzt haben sie einen Game Controller vorgestellt. Sieht aus wie so ein PlayStation 3 Controller und ist so mit an die 60 Euro jetzt nicht so der Schnapper. Müsst ihr halt mal schauen, weil so der Game-Controller-Markt ist eigentlich schon ziemlich stark besetzt. Also da eine Nische finden, okay, Versuch macht klug. Vielleicht sind es ja dann die super Dinger, aber ich glaub's mal bis jetzt nicht. Dann, weil halt 60 Euro zu wenig für uns ist, wir haben ja Prestige-Anspruch, hat Razer jetzt geliefert, keinen teuren Controller mehr, den hatten sie ja letzte Folge schon, sondern die Razer Viper Mini Signature Edition von der Gaming Maus. Die kostet 320 Euro und die hat so ein skelettiertes Gehäuse. Also das Gehäuse ist nicht durchgängig, sondern man hat halt so Dreiecke da rausgefräst, beziehungsweise nicht mitgedruckt. Sieht übel stylisch aus, fässt sich bestimmt auch angenehm luftig an, aber das Ding nach einem halben Jahr Einsatz möchte ich mir, glaube ich, nicht angucken, weil da hast du wirklich bestimmt viel Keim drunter.
Was, da darf ich fragen, was da die 300 Euro rechtfertigt? Ich meine, in der Maus ist doch nicht viel drin.
Die Marke, Philipp, die Marke.
Ja, gut, okay, die vergesse ich immer, du hast
Marke, recht. Das RGB, wofür sich Razer ja so hart feiert, weil die wahrscheinlich noch ein paar Farben erfunden haben.
Sehr gut. Es gibt in zwei Alkoholpads, ein Set Mäusefüße aus PTFE, ein Set Gorilla Class 3 Mausfüße, Grip Tape Set, ein Reinigungstuch, die Maus, ich meine, eine schicke Karton gibt's dazu, aber von RGB.
Was nicht?
Nee, sieht hier, leuchtet hier zumindest. Achso, sie ist ultra leicht mit nur 49 Gramm. Und ich sag einfach mal, die sagen, oh, es gibt halt nur relativ wenig, deswegen sind da die Herstellungskosten. Aber es ist schon, denke ich mal, wie du schon sagst, gerechtfertigt. Eher nicht so. Aber das ist wie mit den Controllern für 300 Euro. Das, anscheinend gibt's den Markt und die schlagen zu. Ist ja auch mit den Gaming-Tastaturen, wo ich so sage, so 180, 190 Euro ist noch okay, aber dann so über 200 Euro für so eine Full-Size mit komischen Switches. Und die Razer-Switches sind jetzt echt mau. Also ein Bekannter hat eine. Das ist schon so kratzig und das, wo ich sage, für meine 40 Euro Sherry gehe ich damit. Aber da noch mehr bezahlen ist halt.
Das ist wirklich so. Kann ich auch so bestätigen. Also die Razers, die ich testen konnte, die, boah, bäh.
Nee. Gut. Dann, wir waren gerade schon bei Nokia mit ihrem Telefon in Earbuds. Huawei hat sich gesagt, holt mal Bier. Wir haben Smartwatches und in der Smartwatch haben wir Earbuds eingebaut. Du kannst die Uhr aufklappen und da hast du zwei winzig kleine Earbuds drin, die du einstecken kannst. Kostet 500 Euro. Müsste mal funktionieren, weil die Earbuds sind einfach nur wie so Zylinder. Also ist es krass. Okay. Ich finde die Idee sehr cool. Hat schon so ein, weiß nicht, Agentenmodus, wenn du die Uhr aufklappst, dann holst du deine Kopfhörer raus. Mal gucken.
Das ist so diese Erwachsenenversion von den Kinderuhren, die du aufklappst und Kaugummis drin hast.
Ja, ja. An das habe ich auch gedacht. Links gibt's in den Shownotes, also auf jeden Fall ein Einblick wert. Dann habe ich als Ankündigung, mittlerweile gab's da die Präsentation, Keychron und OnePlus haben sich zusammengetan und eine Tastatur veröffentlicht. OnePlus macht ja schon so krasse, ja, so Werbung, und das ist schon so groß firmamäßig. Und ich habe mir eigentlich viel erhofft von der Tastatur. Und am Ende bin ich echt etwas enttäuscht. Der Preis steht noch nicht fest. Aber es ist einfach nur das Topmodell von Keychron, diese Q1 mit einem anderen Standfuß,
ja,
und anderen Tastenkappen. Wobei es bei den Tastenkappen, die gibt es in zwei verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Switches. Und bei den Linearen haben die ein relativ gummiertes, meinten die. Also kann ich mir schwer was drunter vorstellen, finde ich aber, jetzt hätten sie auch was mehr liefern können. Vor allem, weil die ja als Premium-Smartphone-Hersteller da schon so Richtung mobile Tastatur hätten gehen können und da sich irgendwas Krasses hätten einfallen lassen können. Oder halt sagst hier, okay, ich nehme jetzt meine Tastatur mal mit, um mein Handy da besser nutzen zu können. Wäre halt zum Beispiel so ein Handyhalter wie bei deiner Logitech Gaming-Tastatur ganz cool, wo du das einfach so reinstellst, ja, und dann hast du einen coolen Stand drauf, aber nee, anscheinend nicht.
Ja, der Drehknopf sieht halt cool aus, ne? Also der Drehknopf ist ja aus Acryl oder so, würde ich behaupten, also der ist durchsichtig, und der Standfuß, der ist halt echt nett. Das sieht so ein bisschen aus nach gebürstetem Alu, hier so ein einklappbarer Fuß, aber mich hat es ein bisschen verwundert, weil OnePlus ist für mich ein Hersteller von Tablets und Kopfhörern und Smartphones. Also wie die jetzt zum Tastaturgame kommen, habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Das ist auch so was ich nie ganz verstehe, wie die sich jetzt erhoffen, wie das weitergeht. Und auch schon die Website, diese Werbung für diese Tastatur ist zwar alles schön und gut, sieht super aus, aber diese ganzen knappen Texte, die sind so vage gehalten, so nichtssagend, so allgemein.
Ich meine, diesen Edelstahlfuß unten, den finde ich schon cool, so zum Aufklappen. Anstatt diese leicht wegbrechbaren einzelnen Teile, die man unten hat, sondern hat man hier so einen richtigen massiven Bügel, den man hochklappt. Das ist schon toll, aber so eine Handyhalterung hätte ich schon.
Gibt es bestimmt für 99 US-Dollar als Upgrade, wie andere Hersteller das machen, irgendwann mal.
Ja.
Ich weiß gar nicht, hat jemand von euch schon mal, also ich habe selber keine Keychron, ich empfehle sie immer nur so weiter, wenn man jemand fragt, ich brauche ein Einsteigerboard, was relativ bezahlbar ist und mechanisch. Hat mal jemand von euch eine Keychron in der Hand gehabt mit einem Rotary Encoder? Die sollen relativ schlecht sein.
Also ich habe hier eine Keychron V8, die ich neulich mal woanders gewonnen habe. Und ich muss zugeben, der ist eigentlich nicht schlecht. Also der ist von der Haptik her, man merkt jede einzelne Umdrehung davon. Da wackelt jetzt aber nichts großartig. Gefühlt könnte der ein bisschen leichtgängiger sein, aber ansonsten kann ich da bisher nichts Negatives zu sagen.
Okay.
So im Vergleich zur GMMK Pro?
Der ist besser, aber die kostet halt auch irgendwie über 100 Euro mehr. Ja, und der ist halt in Summe, ist der Drehknopf da ein bisschen schwerer und ein bisschen hochwertiger verarbeitet, also der dürfte auch ein bisschen mehr wiegen, ist aber dann trotzdem ein bisschen leichtgängiger. Weiß nicht, ob man sich darunter was vorstellen kann, aber ich meine, die V8 ist so Preisklasse 120 Euro oder irgendwie sowas, glaube ich. Und dafür geht das vollkommen klar. Also.
Okay. Ja, nur damit ich einen Vergleich habe.
Ja.
Wo wir gerade bei Tastaturen sind, da gab es eine krasse Meldung von Corsair, wo wir wieder beim Gaming-Markt sind, mit der K100. Und zwar hatten da einige Leute das Problem, dass die Tastatur einfach Eingaben wiederholt hat. Also du hast was getippt und so eine halbe Stunde später hat es einfach dieselben Sachen wieder weitergetippt. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Und selbst wenn manche sagen, hier, das kam dann den Tag später, was er so eingetippt hatte. Also die hat zwar so Makrofunktionen. Der Hersteller hat gesagt, okay, das ist irgendwie ein Bug in der Makrofunktion, dass er sich halt die Eingaben als Makro gespeichert hat. Das würde auch erklären, dass er halt mit denselben Typos das wieder anzeigt. Und andere haben halt gesagt, hier, das ist doch der Beweis, Keylogger, ihr schreibt alles mit. Und richtige Aussage gab es halt dazu nicht. Außer halt, hier ist ein Bug in der Makro-Firmware, es wird aktualisiert und gut ist, aber halt, wo ich sage, wenn du das einmal mit der Tastatur hast, die steckst du nicht wieder an, glaube ich. Also würde ich nicht wieder anstecken. Das wäre mir zu heikel.
Andere Firmware drauf und dann vielleicht, aber ist schon sehr ungünstiges Marketing auf jeden Fall.
Ja. Paramount startet in Deutschland mit einem Streamingdienst für 9 Euro und zieht viele Filme vom Prime Video ab. Was halt jetzt wirklich, was dann mit Disney Plus anfing, Ich meine, selig waren die Netflix-Zeiten, als Netflix so der einzige große Player war, der alles kaufen konnte oder alles angeboten hat. Und jetzt kommen alle und sagen hier, am besten jedes Studio ihren eigenen Streaming-Dienst und dann kannst du dir 20 Abos abschließen. Aber sonst gibt's bei Paramount echt nicht viel. Die haben den neuen Top Gun-Film.
Ja.
Wobei der dann alleine, glaube ich, auch nicht so ein Abo rechtfertigt. Und bin eh gespannt mit Netflix, das tut auch schon seit letztes Jahr Dezember rumwabern, dass sie ja gegen dieses Account-Sharing vorgehen. Da gibt's jetzt immer mehr Gerüchte, die sich so verfestigen, dass man irgendwie mit seinem Device einmal im Monat in WLAN sich verbinden muss, mit seinem Heim-WLAN. Weiß nicht, inwieweit die das technisch umsetzen und ob sich's dann die Rechnung aufgeht von, oh, hier gucken 4 Leute mit einem Account, wir setzen das jetzt um, da bezahlen 4 Leute anstatt einer den Account. Glaube ich halt mal nicht. Also sie werden sich dann schon ins eigene Fleisch schneiden, denke ich. Wir werden gucken, wann es in Deutschland ausgerüstet wird. Vor allem, weil halt 19 Euro ist halt auch schon eine Summe für sich, fürs große Paket.
Bei Netflix jetzt, ne?
Ja.
Und ich weiß jetzt gar nicht, was Paramount kosten wird. Oder ich schon glaube, kostet.
9,99 oder sowas. Oder 8,99. Also unter 10. Hm. Aber die haben halt auch vom Angebot noch nicht die Masse. Ja, außer es ist halt von einem die Lieblingsfilme dabei, aber selbst da ist es...
Ja. Ich habe zumindest gesehen, dass man bei Amazon Prime den Paramount Plus dazu buchen kann. So wie es hier, weiß nicht, Shudder oder so, andere Kanäle, das geht ja auch dort.
Ja.
Und da ist, glaube ich, der erste Monat oder 30 Tage oder so noch kostenlos. Kannst ja dann gleich abmelden. Und dann denke ich mal, irgendwann werde ich da mal reinschauen, mit Top Gun reinziehen. Oder ich habe ja auch mega Bock auf die Halo-Serie, die darüber auch läuft. Ich werde mal einen Blick wagen irgendwann.
Ja. Und dann habe ich noch als letztes Tipp oder das, aber die ist halt schon wieder ausverkauft, vom Ben von Keycaps. Der hat in Split Keyboard die Piantor als Bausatz für 60 Euro. Wo bis auf die Switches und die Keycaps, glaube ich, alles dabei war. Ach so, nee, man braucht die Switches, die Keycaps, Kabel und die 2 Mikrocontroller. Aber sonst ist da alles dabei. Mit dem 3D gedruckten Gehäuse, die Lötteile und das wäre so, ich hatte es schon mir damals notiert, so das Weihnachtsgeschenk. Für so Technikinteressierten kann man das mal hinschicken, kann da einer sich mal seine Split zusammenbauen. Kommt bestimmt auch, denke ich mal, irgendwann wieder rein.
Ich denke auch, der Ben hat da sogar irgendwo eine Seite, wo er draufsteht, wann er was bestellt und wann wieder was lieferbar ist. Ich kann die gerne raussuchen für die Shownotes. Im Kopf habe ich es leider nicht. Aber der Statusseite.
Genau. Oder halt auch im Discord, da geht's immer hoch her, da ist er auch sehr aktiv mit dabei. Da gibt's dann immer Anfragen und das finde ich auch super, dass er da so offen kommuniziert mit, ja, bestelle ich nächsten Monat oder habe ich schon bestellt. Dauert halt aus Gründen.
Ja, auf jeden Fall. Müsste ich auch nochmal anfragen. Wann mal wieder was in Stock ist.
So, das waren jetzt erstmal meine News. Da übergebe ich zu Hannes.
Danke, Frank. Game on. Cherry kauft Xtrfy. Wer es nicht kennt, das ist mehr so gaming-orientierte Hardware, Tastatur, Maus, Mauspads etc. Und ja, wurde jetzt aufgekauft von Cherry. Rausgekommen ist dann auch kein Produkt von denen. Man vermutet halt, dass es mehr um die Switches geht, weil aktuell, so wie ich es gelesen habe, sind KI-Switches drin in deren Tastaturen. Mal schauen, was da noch so für Produkte rauskommen. Eine Legende wechselt das Zuhause. Legendary Studios verlässt Warner und geht zu Sony.
Oha. Ich hätte ja gedacht, dass Sony irgendwann mal ganz zumacht als Studio, nachdem sie Spider-Man an Marvel verkauft haben.
Haben sie ja nicht.
Nee, nicht. Aber sonst war, also außer Spider-Man fällt mir bei Sony Studios überhaupt nichts ein.
Gut, das müsste ich nochmal nachschauen. Aber ist schon ein gutes Studio. Ich habe auch schon das Gefühl, dass die von der Soundkulisse halt sehr weit vorne sind. Was so Action und Musik angeht, das merkt man schon. Ja, mal gucken, was dann noch mit Legendary zusammen rauskommt. Aktuell sind ja eh noch 2 Legendary-Filme in der Mache, die bei Warner zu Hause sind. Siehe Dune Part 2 und das Sequel zu Godzilla gegen Kong. Mhm. Die sollen da noch bei Warner existieren, aber alles, was danach kommen soll, ist schon eine Sony-Sache. Goodbye, Friend. Mr. Robot wurde aus dem Amazon Prime Katalog genommen, obwohl es ein Prime Exclusive ist.
Schade.
Oh, wow. Ja.
Es ging ja schon, dass in, ich glaube, Netflix Frankreich hatten das schon so zu gucken. Und ja, ich habe die Blu-ray von der ersten Staffel da, die habe ich letztens nochmal angefangen. Ist echt großartige Serie. Also holt mich immer noch ab.
Absolut. Ja. Also wollte ich auch noch ein zweites oder drittes Mal sichten.
Definitiv Fall. Top. Also mir fehlt immer noch die vierte Staffel, die habe ich immer noch nicht geschaut. Ich habe nur keine Zeit gefunden. Okay. Aber die ersten drei habe ich, glaube ich, mittlerweile viermal gesehen, glaube ich. Sowas. Also die ist wirklich top. Gefällt mir auch echt gut.
Ja, war eine super Empfehlung. Warum sie es rausgenommen haben, weiß irgendwie keiner so richtig. Und aktuell kann man das halt auch nirgends streamen. Deswegen, wer jetzt die Blu-rays oder DVDs hat, kann sich glücklich schätzen. Ja, mal schauen, ob es dann vielleicht nochmal zurückkommt. Mal sehen. And the winner is... Die Video Game Awards fanden statt. Alle Gewinner werde ich jetzt nicht nennen, aber so die größten Gewinner waren mir so Elden Ring, God of War, Ragnarök, Stray, Final Fantasy 14. Ja, das sind so die größten. And the winner is zum zweiten. Die Golden Globes fanden auch statt. Da waren die großen Abräumer The Banshees of Inisherin, Everything, Everywhere, All at Once und die Fabelmanns.
Sagt mir alles gar nichts.
Geht mir genauso.
Bin ich auch komplett raus.
Letzteren gibt's noch nicht in Deutschland, aber Everything, Everywhere, All at Once habe ich mir letztens reingezogen. Das ist ein echt geiler Film.
Okay.
Multiversum, besser erzählt, als es Marvel konnte bis jetzt. Oder jemals kann, ich weiß es nicht. And the winner could be... Es gibt die Oscar-Nominierten. Ich würde mal sagen, von allen drei Listen werde ich einfach mal was in die Shownotes hauen. Weil sonst werde ich einfach mal nicht fertig, das alles aufzuzählen.
Die Oscars sind am 12. März.
Genau.
Und ich bin echt enttäuscht, dass Batman nur dreimal nominiert wird. Avatar viermal, Black Panther fünfmal. Und dein Everything Everywhere All at Once hat 11-mal. Also der wird bestimmt auch einen oder anderen gewinnen, denke ich.
Der wird was mitnehmen, ja. Gut, und dann sind wir soweit durch mit den News. Es sei denn, von der Besucherseite gibt's auch noch was?
Nö.
Ich hab noch die Nintendo Direct kam jetzt raus mit neuen Trailern zu Zelda. Und sie haben es endlich gemacht, das, was eigentlich alle schon seit 5 Jahren sagen. Es gibt jetzt Game Boy und Game Boy Advance Spiele für die Switch, wenn man die Online-Pakete hat. Und unter anderem auch das Zelda Minish Cap kann ich empfehlen. Mein Lieblings-Zelda bis jetzt. Also es macht super Spaß. Und sonst, ja, man kann sich's angucken. Ich fand die ganz, ganz angenehm.
Ja, war mal wieder eine gute.
Ja, wir haben mal verlinken, die dreiviertel Stunde oder so. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Man kann sich das auf YouTube angucken und da hast du erstmal 10 Minuten. In 10 Minuten geht's los. Also, dass man da tatsächlich dann dieses Live-Event hätte man dann auch irgendwie nochmal schneiden können oder so. Genau. Wo wir bei Live-Event waren? Wir waren auch alle Mann bei einem Live-Event und zwar bei der Mechanicon 2023. Hatten wir es erwähnt? Es ist halt, der Philipp hatte den Gründer, den Christian, jetzt bei 2 Interviews schon dabei. Die werden wir beide verlinken. Die erste Folge war sehr großartig, die hat mir richtig Spaß gemacht, dazu zu hören, wo er die Geschichte erzählt, wie es dazu gekommen ist mit der Mechanicon. Und er meinte ja, ich glaube 2016 oder 15, wann die angefangen haben mit so den Tastaturen, wo das dann so losging, wo ich glaube, wenn man so liest bei dir im Discord, wer da so anfängt, das sind so 6-7 Jahre, sind dann schon die alten Hasen dabei, oder? Viel früher ging's da gar nicht los, oder?
Das ist relativ. Also so von der Wahrnehmung her würde ich auch sagen, so 6-7 Jahre ist so das, wo es dann so diesen Kipppunkt hatte, wo du dann wirklich so diese Custom Keyboards hattest, wo du die Möglichkeit hattest, vorerst natürlich in Japan zu bestellen, deinen ganzen Kram oder halt irgendwo deutlich Fernost, dass es hier so europamäßig noch gar nichts auf dem Markt gab. Es gab trotzdem halt schon diese ganzen Keyboard-Enthusiasten, die gab es definitiv schon. Du hast schon diverse Leute, die trotzdem alte Cherryboards auseinandergebaut hatten, die Switches daraus gepopelt haben, daraus dann Keyboards gebaut haben. Das gibt's, glaube ich, schon deutlich länger. Und ich glaube auch, gerade wenn man so Richtung, wie heißt die Marke, das Keyboard? Ich glaube, Christian, du hast, glaube ich, auch eine.
Ja.
Die machen da, glaube ich, schon deutlich länger Geschichten. Also ich erinnere mich auch dran, mein erster Kontakt mit mechanischen Keyboards war das Keyboard. Habe ich gesehen, so, oh, schickes Ding. komplette Blank Keycaps und alles drum und dran, das, was der Überhacker überhaupt braucht. Hab mir damals keine gekauft, weil sie mir damals zu teuer waren, ich zu arm. Ja, aber so richtig dieses Custom Game, ich glaube, das hat dann erst so 2015, 16, 17 wirklich so stattgefunden in Deutschland. Genau. Und da haben die auch angefangen, ihre Mechanicon zu machen, genau.
Und die Mechanicon ist halt ein Treffen von mechanischen Tastaturliebhabern im Raum. Eigentlich wollte ich Raum Frankfurt sagen, aber das stimmt halt nicht. Wir sind ja auch von weiter her angereist, weil es halt gepasst hat. Aber sonst, wie er meinte, war zufällig einer aus, glaube ich, Amerika da oder so. Also ich bin jetzt da noch nicht so lange in der Bubble. Es gibt immer mal so Meetups, wo sich Leute treffen, aber das ist, glaube ich, schon so jetzt mit diese 380 Besucher schon mit das Größte.
Ist auf jeden Fall Europas größtes Keyboard-Meetup, das stimmt.
War in Frankfurt bei den Adlerwerken in so einer Kantine und ich war echt erschlagen, wie viel da los war. Wir sind mit der Bahn hingefahren und dann läufst du da hin und du denkst, okay, wo soll das hier sein? Hast dann so Schilder hier, geradeaus, geradeaus, und dann kommst du da in so einen, na, Hinterhof nicht, schon in so einen größeren Hof, da stehen drei Leute draußen und denkst, okay, sind wir jetzt hier Nummer 5 und 6? Und dann gehst du da rein und hast einfach mal schon volles Haus dort. Und dann dachte ich, oh, hier, krass. Also, hat mich wirklich überrascht, weil man kann sich halt so, okay, 250 Anmeldungen oder 300, kann man sich halt wenig drunter vorstellen. Und wir sind auch ein bisschen spät gekommen, um 4 oder wann wir da waren. Und da war halt schon alles gut besucht. Ich weiß nicht, ihr wart schon am Anfang oder was eher da? Hat sich das gefüllt oder war das die ganze Zeit schon so viel los?
Oh, wann sind wir da aufgeschlagen? Ich glaube um 2:30, 3:15, würde ich sagen, waren wir da in den Adlerwerken dann. Ja, wir sind auch lustigerweise haben wir uns da irgendwo Richtung Bahnhof in einer kleinen Pommesbude, nenne ich es mal, gesammelt. Das war ziemlich cool. Und wir sind dann irgendwie mit einem Tross von 15 bis 20 Leuten dahin marschiert. Das war, sah lustig aus. Irgendwie alle schwarz gekleidet, sah ein bisschen militant sah es aus, würde ich jetzt mal sagen. Aber ganz cool. Und als wir angekommen sind, war aber schon relativ viel los. Also wir standen noch kurz draußen, haben noch gequatscht und sind dann auch rein, aber da war dann ähnlich viel los wie da Richtung 16 Uhr, wo du gekommen bist, beziehungsweise wo ihr gekommen seid. Also es war eigentlich so konstant relativ viel los. So habe ich es zumindest wahrgenommen.
Und lustig fand ich, wenn man reingekommen ist, hatte man halt so Schilder zum an die Brust kleben. Hallo, ich bin Frank. Und es gab auch ein Los. Aber weil wir den Christian überraschen wollten, wir hatten nämlich nicht gesagt, dass da Hannes mitkommt, bin ich gleich reingetingelt.
Oh ja.
Und dachte, okay, aber ich habe den Christian gar nicht gefunden. Also der kam dann irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten später dann, weil wir kannten uns ja so noch nicht. Und da war ich dann bei Philipp mit am Stand und musste eh das erstmal alles so einsortieren lassen.
Ja.
Und auf jeden Fall kam halt dann da, Hannes, Medi hier, du musst noch dein Los abholen. Wie, es gibt Lose? Ja, gehst du zum Eingang, holst dein Los ab, habe ich mein Los bekommen und habe ja am Ende dann auch noch gewonnen. Also alles richtig gemacht.
Siehst du?
Ja, du hast voll abgestaubt.
Ja, Jackpot, aufgehängt. Mit der Wooting, so eine analoge Gaming-Tastatur mit Transportcase und Arbeitsmatte. Nicht Arbeitsmatte.
Deskmat.
Deskmat, ja. Nee, Handballenauflage. So. Deskmat ist nicht. Ich habe jetzt das SA-Keyboard Keycap-Set drauf. Also das sind die profilierten. Die sind halt wirklich schön konkav, dass sich die Finger drin sammeln und das tippt sich so angenehm. Find aber mit die analogen Switches, also die sind linear, geht gleichmäßig nach unten. Du kannst halt wenig drücken und die erkennt das. Du kannst auch einstellen, löst die mal bei der Hälfte aus. Aber mir fehlt halt da das Feedback. Also das Clicky fehlt mir oder halt das Taktile. Also das merke ich ganz stark. Es ist mir irgendwie zu leicht, obwohl die auch die 60 Gramm haben oder so. Aber irgendwie fehlt mir was. Es tippt sich komisch. Ich werde es jetzt als Gaming-Tastatur nehmen und ausprobieren. Aber so zum Tippen wäre ich, glaube ich, bei Clicky bleiben.
Der Trend geht ja eh zur Zweit- und Dritt-Tastatur, ne? Von daher, also zum Tippen kannst du ja eine Clicky nehmen und für deine Karriere auf Twitch als First Person, Frank, da nimmst du dann halt die analoge Tastatur und dann kannst du da ein bisschen besser fracken.
Wenn es da noch so eine Tastatur gäbe, wo du dieses taktile Gefühl einstellen kannst, wann es kommt, wie hart es ist.
Ja, immer auf Maximum, oder? Also alles andere gibt doch keinen Sinn.
Ja, klar. Aber nee, gibt's sowas noch nicht, ne? Wo man das einstellen kann?
Also ich hätte es noch nicht gesehen, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Taktilitätsgrad einzustellen. Was ich mal gesehen habe, ist, da hat sich mal einer Switches gebaut, wo du einstellen kannst, ob er linear oder taktil ist. Das fand ich ganz cool. Hm.
Wie hat er das gelöst? Weißt du das noch?
Jetzt lass mich überlegen. Der hat sich da irgendwie eine Schalter- oder eine Schiebemechanik eingebaut in diesen Switch, wo er diese Klickbar im Prinzip aktivieren und deaktivieren kann. Du hast bei diesen Kylebox Navies zum Beispiel ist eine Klickbar drin. Das heißt, ein kleiner, breiter Streifen, der dir zusammenschnappt, wenn du halt diesen taktilen, diesen Tactile-Bump erreichst, diesen taktilen Druckpunkt, wo du halt wirklich die Taktilität des Switches hast. Und die hat er sich irgendwie, frag mich nicht mehr, wie, ich kann mal schauen, ob ich das noch finde, durch irgendeine Schiebemechanik. Der schiebt dann irgendwas in den Switch rein und dann ist der Switch einfach nur noch komplett linear und nicht mehr taktil. Und wenn er es rauszieht, geht diese Klickbar wieder auf und der ist wieder taktil, der Switch. Also ganz, ganz abgefahren, ganz abgefahren.
Ich stelle mir gerade bildlich so eine große Mechanik vor, mit so einem großen Hebel, so klack.
So diese Eisenbahnstellwerkhebel, wo du vorher noch so einen kleinen Hebel vorziehen musst und dann kannst du es durchdrücken. Und dann, sehr cool.
Ja. Oder? Die haben ja so, bei diesen Analogen, die haben ja zwei Magneten. Ich denke mal, wenn du damit so Elektromagneten rumexperimentierst, dass du da mal irgendwo so Widerstand hast.
Ja. Oder stell mir das so vor wie bei der PlayStation 5, die wirbt ja damit mit ihren Trigger-Button. Dass die entweder so linear komplett durchgehen oder halt wie so einen wirklichen Waffentrigger Widerstand ab einer bestimmten Höhe hast und dann durchziehst. Technisch bestimmt kompliziert, dann wird doch wahrscheinlich teuer, aber sollte ja irgendwie vorstellen gehen.
Könnte wäre so, es gibt doch dieses DualShock, hieß es bei PlayStation. Ich bin aus diesem Gaming-Zeug so lange raus. Diese Vibrationsfunktion bei Game-Controllern. Wenn du das auf deine einzelnen Switches umbauen würdest, weil da kannst du auch deine Stärke regulieren, wie stark das Ding vibrieren soll. Und wenn du dann eine kleine winzige Vibration nimmst als Tactile-Bump quasi und die dann hochregeln könntest, das wäre noch eine Option. Wird wahrscheinlich aber auch unfassbar teuer, das pro Switch zu realisieren.
Da ähnlich wie beim Handy.
Aber ja.
Wir sind da an was.
Also falls ihr das hier hört Copyright. Und ihr seid Elektronik begeistert und wollt sowas mal bauen, ich wäre dafür interessiert. Ich bin da neugierig drauf, baut mal sowas.
Nee, ich glaube, der Weg, die low-hanging fruits in dem Game sind, glaube ich, in Spielecontroller mit MX-Aufnahme. Nee, weil ich hatte jetzt eine PlayStation 4, habe ich bekommen, und hatte auch einen kaputten Controller dazu und habe ich jetzt die Schultertasten ausgewechselt und das ist halt auch alles Rubber Dome. Und da gibt's aber auch noch nichts. Also, wie gesagt, müsste man sich mal hinsetzen und dann selber mal was bauen, dass du halt einfach so ein Gamepad hast, wo du dann deine Switches einstellen kannst oder selber wechseln kannst, wo du dann halt auch noch mit den Keycaps ziemlich viel rausholst. Das wäre nochmal so eine Idee, die ich mir jetzt, glaube ich, patentieren lasse. Und dann von Nokia fertigen. Genau. Oder mal bei Keychron anfragen. Die machen ja jeden Mist.
Die Keychron F1 musst du die dann nennen.
Ja.
Frank Wong.
Sehr gut. Genau. Und da kann man auch kleine schöne Brücke schlagen zur Mechanikon. Ich weiß gar nicht, wie viele Tastaturen da waren. Man konnte halt wirklich alle ausprobieren. Und es ist halt krass. Also es war von der Zeit wirklich knapp. Mir hat es extrem gut gefallen und man konnte wirklich mal sich so durch alle Sachen durchzuprobieren. Und ich fand, es gibt so zwei Seiten. Einmal hast du diese GMMK Pro Lager und das andere ist halt dann das Korn Lager, wo du halt sagst, ich weiß nicht, das sind so 75% der Tastaturen sind das. Und dann hast du aber so eine krassen Spezialitäten noch dabei, die man halt einfach ausprobieren kann. Zum Beispiel die Keychron Keycaps, diese blauen, die fand ich ultra smooth. Die waren so, weiß nicht, wie gummiert, hätte man fast sagen können. Die fand ich äußerst angenehm zum Tippen. Und genauso hatte man auch viel so Gehäuse und 3D-Drucksachen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was die Leute früher ohne 3D-Druck gemacht haben. Weil was du da jetzt so hinzaubern kannst, ist halt wirklich krass.
Das stimmt. Viel mit Holz.
Mit Holz und Metall. Ich hatte ja für die Fifi mir eine Grundplatte aus Holz probiert und aus Alu und Holz ist schon der geile Stoff. Der klingt halt richtig gut. Ich meine, Gitarren sind nicht ohne Grund aus Holz. Das ist halt ein schöner Resonanzkörper. Lässt sich auch relativ gut bearbeiten. Philipp hat ja auch, siehst du, den werden wir reichlich verlinken, der hat ja schon eine Auswertungsfolge zur Mechanikon, wo jeder so seine Highlights sagen kann. Und wo ich halt nochmal erwähne, dass du halt mit den Leuten super ins Gespräch kommen konntest. Und das fand ich halt auch so. Das war so das erste na, weiß nicht, so Hacker-Event oder wie man das so sagen kann, so dieser erste Kontakt mit der Gruppe Mensch. Weiß nicht, wie
mit
man
der
das
Außenwelt.
So, ja, mit der Außenwelt, das hatte ich auch gerade im
Kopf. Mit der Szene.
Ja, mit der Szene, das trifft's ganz gut, ne? Und es war halt alles super freundlich, alle haben so dieselben Hobbys, alle sind respektvoll miteinander umgegangen. War super. Also hatte echt schöne Gespräche mit denen. Vor allem kannst du halt so fragen, aha, hier, wie habt ihr denn das gelöst mit so einer großen Tastatur oder hier die Platinen? Ah, wieso das? Ach so, okay, ja doch, das macht jetzt Sinn, jetzt wo du sagst. Manche machen halt Fehler und lernen dann draus und bringen halt dann so die verbesserten Sachen. Also das hat mir extrem gut gefallen.
Genau, was ich auch so cool finde, ist einfach die Transparenz an dem Ganzen. Also das ist nicht nur, dass da jeder seine Fehler macht und dann daraus lernt und sich das selber umbaut und umsetzt, die Fehlerkorrekturen, sondern die werden auch kommuniziert, die Fehler, die man selber macht, sodass du auch sehen kannst, so, ah, ich bin in den gleichen Fehler gerannt, daran könnte es liegen, ich probiere mal das aus, was der oder die andere probiert hat da, und dann kannst du diesen Lerneffekt auch mitziehen. Also ich finde an sich diese ganze Bubble und Szene oder wie man es jetzt nennen möchte, ist so dermaßen transparent und halt auch so nett und ja, liebevoll, ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen, und hält da alles so transparent, dass man da wirklich auch viel, viel draus lernen kann. Also ich lerne da selber auch jeden Tag mehr draus. Das finde ich schon auch ziemlich, ziemlich cool, ganz klar.
Wie fandst du es denn, Hannes? Das war auch dein erster Kontakt mit...
Ja, also hat einen fast schon erschlagen. Also es hat einen gefallen, aber diese Reizüberflutung war da. Ich bin ja sowieso mit einer krassen Arschbombe in diese Welt gelangt durch euch und hatte, als ich dort war, deutlich das Gefühl, dass ich mit Schwimmflügeln noch so an der Oberfläche plansche und wenn ich mal kurz die Luft anhalte und nach unten gucke in den Abgrund, da sind unendliche Tiefen, aber auch so wundervolle Unterwasserwesen, die da schwimmen. Also das ist Wahnsinn. Wenn man sich da voll rein vertieft, dann kann man echt was erleben und viel basteln und so. Ich habe mir so Ausschau nach Switches gehalten, weil man will ja immer was Neues testen. Aber selbst da habe ich was gefunden für mich.
Die 15 Gramm Low-Profile-Switches von dem Kerl vor uns.
Ein Hauch von
ja, nein.
Die fand ich spannend, aber am meisten beeindruckt haben mich so Switches, die 150 Gramm hatten. Das war echt schön. Schade, dass die Tastatur nicht funktional war, sonst hätte ich mir vermutlich die Hände wund getippt.
Das nächste Mal. Ich hab Pläne für die nächste Mechanik.
Ja. Ja, also wie gesagt, bei Philipp gibt es ausführliche Nachbesprechung. Und hast du auch auf deinem Blog die Fotos verlinkt? Da kann man sich mal durchklicken. Da sieht man eigentlich die ganzen Highlights, was einem so gefällt.
Genau, da hattest du, glaube ich, und der Christian haben auf jeden Fall Fotos beigesteuert. Hannes, du hattest Fotos dazu gepackt. Der Vlies hat noch welche dabei. Und ich glaube, das war's. Oder ich glaube, ihr vier seid mit drauf. Ansonsten, ich glaube, auf der Mechanicon-Seite selber, die haben jetzt auch nochmal ordentlich aufgestockt. Da gibt's jede Menge Galerien mit Fotos. Also man kann da 2-3 Tage locker drin versenken, um sich wunderschöne Fotos von Keyboards anzuschauen.
Ja.
Und man sieht uns teilweise auf vielen Fotos.
Ja, das stimmt.
Oha. Das ist sehr amüsant.
Der schwarze Block.
Ja.
Ja, gut. Dann gehen wir aber einfach mal zum Film, den wir ausgesucht hatten. Es war auch, wie gesagt, tut uns leid mit der Veröffentlichung und Computer-Fuck-up mit dem Schneiden. Alles ist eins außer der Null. Gab's halt wirklich bloß für einen Monat in der Mediathek. Und man kann ihn sicher auch noch als Blu-ray oder DVD kaufen. Und es hat mich echt überrascht. Ich dachte, der Film ist, eigentlich ist es eine Verfilmung des Wikipedia-Artikels des CCCs. Dachte ich mir dann so in der Recherche. Also ich habe mir irgendwie, na, Spielfilm habe ich mir nicht so vorgestellt, aber schon irgendwie gestalterisch schon was mehr. Es ging halt einfach, also doch, ich habe dann in der Nachlese nochmal den Wikipedia-Artikel gelesen, es wurde alles abgehakt. Also ich glaube, der Wikipedia-Artikel war das Lastenheft und dann macht ihr einfach mal durch. Und mir hat's trotzdem extrem gut gefallen, weil ich auch viel nostalgiert habe, weil ich durchs Chaosradio vom CCC, die immer einmal donnerstags im Monat war, bin ich so zu dem Thema Podcast gekommen. Und dann ist man relativ viel oder schnell tief in diese Materie eingedrungen, weil ich ja sonst mit Computern eigentlich nichts groß am Hut habe. Also ich bin jetzt nicht in der IT. Als CNC-Fräser hast du zwar mit so Maschinen zu tun und mit Programmieren, aber das ist ja alles was anderes. Und das war, glaube ich, 2010 oder so. Da war die Podcast-Blase auch noch relativ klein. Und mit dem CCC und dem CAE vom Tim Pritloff, der da viel hantiert hat, kamen mir viele Sachen halt bekannt vor. Und vor allem der Peter Glaser, der dann schon so mit die Hauptrolle hat, der da viel erklärt, der hat ja so einen tollen österreichischen Dialekt. Also das mag ich voll, es holt mich voll ab, ich mag diesen Dialekt, der dann das so erklärt. Und der halt, ich weiß nicht, ist es sein Wohnzimmer? Er sitzt dort an so einer Wand oder in so einem tollen Sessel und hat dann so eine Röhrenwand mit, weiß nicht, 5x5 Fernseher? Nee, es reicht gar nicht, oder? Wie viel waren das?
Ich glaube, 5x4 waren es. 4 hoch, 5 breit, glaube ich.
Ja, sitzt er da und dann gehen die einfach mal die Geschichte vom CCC durch. Auch nah am Wau Holland, der ja der Gründer war, mit dem Tuvat TXT, was sie da abgedruckt haben in der Taz. Was halt dann so der erste Kongress war, wo sich dann halt auch Gleichgesinnte so getroffen haben. Was ja auch so wilde Zeiten waren.
Hm.
Ohne Internet, das stelle ich mir halt auch. Also schon ohne 3D-Drucker, komisch für die Szene, und ohne Internet, dann noch komischer vor die Szene. Hannes, was hast du erwartet von dem Film?
Ich habe eigentlich doch schon eine Doku erwartet, was es ja dann letzten Endes war, aber die hat auf eine nerdige Art und Weise schon lustig ihre Sachen dargestellt. Also die Musikeinspielung oder so andere Geek-Sachen, das war klasse. Also unterhaltsam fand ich's. Auf jeden Fall. Hat sich sehr schnell weggeguckt. Also ich war dann überrascht, zack, Ende, was? Oh, ich brauche einen zweiten Teil, ich will mehr wissen.
Also kurzweilig kann ich voll und ganz zustimmen. Und auch er hört ja dann eigentlich mit dem Ausscheiden, mit dem Tod von Wau Holland, hört er ja eigentlich dann auf, ne? Und das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich mich dafür dann interessiert habe. Also es ist alles noch so Vorgeschichte und dann, ich meine, sie schneiden es an, dann passiert ja eigentlich so computermäßig mit Snowden, Julian Assange, da passieren ja die ganzen krassen Dinge eigentlich, was jetzt so, sag ich mal, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren IT-mäßig vorwärts geht oder überhaupt losgeht, ist ja schon ziemlich krass. Und da finde ich auch, man kriegt's im Familienumfeld mit. Die Eltern haben Smartphones, jeder noch so kleine Verein hat seine WhatsApp-Gruppe. Und wenn man da anfängt, hier nutzt mal Signal oder so, dann, oh, was, noch eine App, oh, wieso denn das? Das funktioniert doch so. Genauso mit die Smartphones, wo ich halt auch sage, da ist jetzt so der große Hype relativ vorbei, weil ihr einfach mal, selbst mit so einem Einstiegstelefon, bist du jetzt vollkommen ausreichend. Und du hast halt, wenn du jetzt 1, 2 Generationen überspringst, verpasst du halt nichts mehr. Während du halt, sag ich mal, vom iPhone 4 zum iPhone 5, das waren halt noch große Schritte. Ist halt wie bei dem Rechnern, wenn ich halt sage, du gehst jetzt hier in den Mediamarkt und holst dir so eine Intel-Kiste mit so einem i3, den nutzt du halt als Normalsterblicher auch nicht aus.
Ja.
Das stimmt. Ich glaube, im Film selber kommt das auch zur Sprache. Mit alle 15 Jahre gibt's eine technische Revolution, die vorherige quasi ablöst. Ich glaube, die münzen das auf Social-Media-Plattformen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber ich glaube, ähnlich verhält sich's bei Hardware auch. Also eigentlich stehen wir vor einer neuen Schwelle, würde ich sagen.
DDR5.
Zum Beispiel.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine Revolution. Also für mich war es eine.
Wirklich?
Das ist wirklich verrückt. Also ich habe hier einen neuen Laptop, der hat DDR5 RAM, der ist halt aufgelötet. Das fand ich erstmal nicht so schick. Dann habe ich mich aber mal belesen. Naja, der ist halt mit 6,4 GHz getaktet. Der RAM mit 6,4 GHz. Und da ist halt physikalisch irgendwann Schluss da, einen Socket reinzulöten, wo du dann Speichermodule reinklicken kannst, die dann diese Taktfrequenz überhaupt noch halten können. Also das ist schon echt beeindruckend. Und wenn man da gewisse CPU- und rechenintensive Dinge ausführt, da merkt man schon einen ganz, ganz großen Unterschied. Also ich habe damit ein Arbeitsgerät abgelöst, das 3,5, knapp 4 Jahre alt war und halt so eine super dicke Mobile Workstation war mit einem 200 Watt Netzteil. Und das macht jetzt halt das Ultrabook, das vielleicht ein Drittel davon wiegt und ist dabei noch schneller. Das ist total verrückt.
Krass. Ja, ich meine, Apple mit ihrem M1 war schon eine Revolution, die aber jetzt dann so richtig durchzündet, ist auch noch nicht so richtig der Fall, finde ich. Also ich fand die M1-Generation, die hat mich wirklich umgehauen, aber was jetzt so danach geliefert wird, boah, okay, ist richtige, der richtige Wechselgrund fehlt halt noch für mich. Ja. Wobei halt die Effizienz schon krass ist, wenn man so guckt, mit Stromverbrauch und Leistung, das ist schon top.
Das ist das Richtige und vor allen Dingen ist es ja auch eine Motivation für andere Hersteller, vielleicht auch mal so einen Plattformwechsel zu überdenken. Also wir haben jetzt mit dem Lenovo ThinkPad X13s das erste ARM-Device, was das von Lenovo kommt. Dell denkt drüber nach. Microsoft baut ja auch ARM-Devices oder hat ARM-Devices gebaut. Also ich denke mal, die Zeiten, wo der x86 dominiert hat, die sind jetzt so langsam dem, neigen sich dem Ende. Und das ist dann, dafür ist es ja auch gut. Es muss halt jemanden geben, der es zuerst macht. Das hat Apple gut bewiesen. Und wenn andere darauf aufspringen, finde ich, ist das ja auch schon mal eine kleine Revolution, auch wenn sie in Teilschritten kommt.
Was jetzt, wo man bei ARM, muss ich immer noch an Risk denken, weil jetzt bei Heise, Golem, ich glaube, Heise, die haben jetzt den ersten Risk-Computer aus, nicht den ersten halt, den man so kaufen kann, als Raspberry Pi-Klon, haben ausprobiert und Risk kann man so erklären als der Open-Source-CPU. Also könnten wir jetzt sagen, wir nutzen die und bauen die Architektur und bauen jetzt unsere eigenen Prozessoren, ohne irgendwelche Lizenzabgaben abzudrücken. Ist halt wirklich Open Source, wenn wir jetzt so eine Fabrik hätten. Und das Ding performt relativ schlecht. Also so als Desktop-PC kannst du den, meint er, gar nicht nutzen. Der meint, diese Mausabfrage, das ruckelt, du kannst nirgendwo hinklicken. Wobei die Benchmarks, die durchlaufen, die zeigen schon, ja, das Ding hat Bums. Alles okay, aber vom Flüssiglaufen sind wir da noch weit weg.
Ja, ist ja immer so. Am Anfang ist eine Technik halt einfach nicht ausgereift. Also wenn wir mal so gucken, die ersten Intel-Prozessoren, die waren jetzt auch nicht super leistungsfähig. Oder wenn wir mal gucken, die ersten 64-Bit-Prozessoren, die rausgekommen sind, da waren ja AMD die ersten, die die Spezifikation überhaupt erst ermöglicht haben, dass man auf so einem x86 auch 64-Bit ausführen kann. Das hat Intel ja eigentlich erstmal ausgeschlossen und hat den Itanium gebaut, der legendär gefloppt ist. Und wenn du jetzt mal guckst, also es ist eigentlich egal, was du dir für eine Intel oder für eine AMD-CPU holst, würde ich jetzt sagen, ne? Das ist eigentlich alles sehr zufriedenstellend und ich denke mal, in 2-3 Jahren sieht das bestimmt auch ganz anders aus.
Ja, das habe ich auch kurz einen Quereinstieg jetzt mit Steam Deck von Steam Deck. Dass das Gaming on Linux jetzt so einen krassen Schritt nach vorne macht, hätte ich halt nie für möglich gehalten. Ich meine, ich weiß nicht, seit 10 Jahren, oder wann ich Linux nutze, okay, und dann kannst du Wine nehmen und dann musst du gucken, Version 3.1.7.4 ist für GTA San Andreas gut, aber 3.6.8 für Vice City und alles nicht so das, was man haben will. Und jetzt kannst du halt echt Steam runterladen, sagst du hier für andere Plattformen ausführen und es funktioniert. Also irgendwann kommt mal der Game Changer und dann funktioniert's.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Also Steam hat, glaube ich, mehr für einen Linux-Desktop generell gemacht als viele andere Firmen. Das muss man echt mal anmerken.
Ich habe das neulich auch mal irgendwo gehört. Ging es auch um dieses Steam Deck und Gabe Newell, also dieser Typ von Steam, der muss wohl einen ziemlichen Windows-Hass haben. Dementsprechend hat er natürlich geguckt, dass da unter Linux auch ganz, ganz viel passiert und er hat auch gemeint, so prinzipiell will er eigentlich die ganzen Games von Steam gar nicht betriebssystemabhängig haben, sondern will die einfach auf einer Oberfläche laufen haben, in dem Fall seinem Steam. Und was dann als Unterbau drunter ist, ist ihm völlig egal und darauf legt er irgendwie Wert und wie gesagt, dann halt noch so eine Prise Windows-Hass dazu und dementsprechend hast du dann halt Linux, was dann halt wahrscheinlich, wenn du es mit Windows direkt vergleichst, deutlich performanter ist und hast dann einfach eine Basis, wo du drauf spielen kannst und ja, wie du sagst, Christian, also das hat jede Menge für den Linux-Desktop getan, auch in Richtung Gaming-Bereich und ich glaube, das war immer so der Hauptpunkt, wo es viele Leute abgeschreckt hat, überhaupt Linux zu benutzen, weil halt Gaming unter Linux immer so die Hölle war, aber dadurch ist es jetzt auch nicht aufgeploppt, denke ich auch. Also es wird auch ein großer Schritt gewesen sein.
Und wird da hoffentlich noch weiterhin gut geboostet.
Bin ich mir sehr sicher.
Ja. Bis wir dich auch mal auf Linux bekommen, Hannes, zum Datteln.
Die Zeit ist auf eurer Seite.
Nee, da gibt's so eine Distro, eine neue für dich. Hatte die Nubara. Ich habe sie mir schon runtergeladen. Die werde ich mal ausprobieren. Die hattet ihr, glaube ich, schon mal in irgendeiner Vollfolge, Christian.
Ja, genau. Erwähnt. Hatten wir in der letzten News-Folge erwähnt, ja.
Ja, die sich so ans Gaming richtet. Und Steam Deck hat ein Bekannter hat ein Steam Deck, da kann ich es immer mal ausprobieren. Und vor allem der Unterschied zur Switch ist halt krass. Und wir hatten auch auf Arbeit schon mal das Thema, kauft man sich jetzt eine Switch oder ein Steam Deck? Also ich kann es schwer miteinander vergleichen. Ja, es sind beide Spielekonsolen, aber am Ende, weiß nicht, kaufe ich mir jetzt den Ferrari oder kaufe ich mir einen VW-Bus? Ja, beides kannst du zu zweit irgendwo hinfahren, aber wenn du halt Kinder hast, relativ niedrige Einstiegshürden haben möchtest, dann kaufst du halt die Switch, wo du sagen kannst, hier, da kannst du halt 5 Stunden unterwegs zocken. Und beim Steam Deck, das würde ich halt so einen 6-Jährigen noch nicht in die Hand drücken. Und das, was ich gespielt habe, ist da, glaube ich, nach 1,5 Stunden ist der Akku tot. Was halt so Mobile Gaming auch etwas mau definiert. Gut, da kommen wir mal wieder zurück zum Film. Und wie gesagt, der fängt halt an mit der Geschichte von Wau Holland, der ein sehr interessanter Zeitgeist ist oder war. Ich finde ihn äußerst sympathisch von der Aufmachung, von dem Ausführung, von den Gedanken, die er hat. Sehr philosophisch finde ich das manchmal schon. Und der dann so dort den CCC gründet. Und genauso werden dann ziemlich schnell eingeführt die anderen Urgesteine. Also ich werde mal gucken und mich mal durch Feed klicken. Einige Podcasts dazu empfehlen, vor allem der Tim Pritloff hatte damals viele Chaos Radio Express Folgen gemacht, wo die ganzen Sachen doch mal ausführlicher erklärt werden. Also wer sich da für diese CCC Geschichte interessiert und auch für diese ganzen Hacks, die da gemacht haben, gibt's viel zum Hören. Was ich nicht gewusst habe mit der Datenschleuder, dass es die schon seit Anfang an gibt, das ist dieses, wie oft kommt die monatlich?
Die kommt völlig unregelmäßig. Es ist der Chaos Computer Club. Ja. Also mittlerweile haben sie es, glaube ich, einigermaßen regelmäßig drauf. Ich glaube, einmal im Quartal kommt sie. Alle 3 Monate, glaube ich.
Du hast auch schon dafür veröffentlicht.
Der Klick-Klack-Hack heißt Klick-Klack-Hack, weil ich einen Artikel in der Datenschleuder hatte, der Klick-Klack-Hack hieß.
Das stimmt.
Ah, okay.
Das war quasi die Initialzündung für den Podcast.
Da bin ich auch drauf gekommen dann. Ich habe nämlich gerade ein paar Monate vorher hatte ich Fördermitglied-Antrag gestellt und habe dann die erste Datensteuer bekommen und habe dann so durchgeblättert und habe dann so gesehen, oh, mechanische Tastaturen, cool. Und dann bist du mir irgendwie vom Twitter-Algorithmus vorgeschlagen worden. Da dachte ich so, Moment, den Namen kennst du doch.
Der mächtige, ja, Algorithmus.
SEO-Optimierung für, ja, 200. Dann fand ich das interessant. Du haben die verschiedenen Hacker noch so vorgestellt. Unter anderem einmal, oder die Hacks, erstmal mit dem BTX-Senk, mit diesem Vorgänger vom Videotext. Sie haben sich als CCC eine Adresse gemacht, die man für wie 9,90 Mark aufrufen konnte, also für knapp 5 Euro. Und die haben dann die sich als Sparkasse ausgegeben und da hatten sie wie die Telefonnummer als Passwort. Irgendwie sowas ganz relativ Einfaches zum Finden. Haben sie sich als Sparkasse angemeldet und haben dann eine ganze Nacht lang ihre CCC-Seite aufgerufen und haben dann 135.000 D-Mark ausgegeben, von der Sparkasse ausgegeben, haben sie dann auch zurückgegeben und das war halt dann dieser erste Moment, wo die sagen, hier, jetzt ist es wirklich unsicher, jetzt sollten wir das wirklich einstellen. Ihr habt es zwar schon immer gesagt, aber jetzt glauben wir das euch.
Ich fand halt diese Reaktion einfach so ulkig. Also sie haben vorher ja mehrfach schon gesagt, hier Leute, ihr habt da ein Problem. Das war wohl ein Datenüberlauf im BTX-Server. Den konntest du ausnutzen, um den Speicher auszulesen. Dann haben sie da den Benutzernamen gefunden und die Telefonnummer haben sie halt einfach mal so just for fun als Passwort eingetippt. Und es war halt literally echt das Kennwort. Und die haben halt so mehrfach gesagt, ja Leute, da muss man was machen, wurden halt ignoriert. Das ist auch heute immer noch so, ja. Es ist ja immer noch so, wenn der CCC auf irgendwas hinweist, dann wird das erstmal weggeschwiegen. Und dann kommt halt irgend so ein Skandal und dann nimmt man die ernst. Und dann haben sie sich halt gesagt, so, ihr glaubt uns nicht, gut, dann lassen wir halt einfach mal die Nacht das Telefon warm laufen. Und kaum sind mal 135.000 D-Mark weg, dann hört man den Leuten auch zu.
Ja, dann ging es mit der NASA-Hack weiter, wo die halt dann bei der NASA und bei der ESA eingreifen und irgendwelche, weiß nicht, ob es da Daten abgeholt werden, vor allem aus der Perspektive heute, ich meine mit diesen Verbindungsraten, das waren auch bloß irgendwelche Textfiles, die sie sich dann hin und her kopiert haben, oder? Also mit so, wenn man jetzt guckt, weiß nicht, wie viel Gigabyte Daten immer abfließen, wo du sagst, hier, da kannst du ja schon mehr anfangen, während halt da in den 80ern, was haben die da auf ihrer 2 MB-Platte gespeichert? Also, schwierig.
ASCII-Art.
Ja. Auf jeden Fall wurde das dann bekannt und der Verfassungsschutz hat die CIA mit einbezogen und die haben dann den Pressesprecher den Steffen Werneri in Paris festgenommen, der dann, wie meinte er, 2 Monate im Gefängnis war. Und da haben sie einen schönen Talkshow-Auszug gebracht, wo ich das fand ich äußerst souverän, wie der da sitzt, irgendwie frisch wieder aus Paris, aus dem Gefängnis eingereist, und die Moderatorin war da sichtlich überfordert mit dieser Situation und wusste gar nicht, was sie so für Fragen stellen sollte. Und er dann so, naja, weiß gar nicht, was er gesagt hatte. Es war, also es ist ein schöner Moment, wo er halt dann so sagt, hier, also wir hatten da ganz andere Probleme als jetzt, ob man sich ja täglich waschen kann oder wie das da war.
Es ging um den Wasserkocher, glaube ich, wie sie sich Wasser gekocht haben. Man hat irgendwie gesagt, ja, hier mit Papier und mit Olivenöl und Wasser. Und dann hat die Moderatorin nachgefragt, ob die den Abzug hatten. Und da hat irgendwie nur so müde gelacht und gemeint, das wäre doch sehr, sehr rustikal gewesen. Also der hat das schon sehr, sehr lustig rübergebracht. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, die Rolle des Pressesprechers, die beherrscht er auf jeden Fall sehr gut.
Ja. Und in den Momenten fand ich diesen Steffen Werneri, man sieht so diese Laufbahn, die er genommen hat, also von den ganz jungen Jahren bis dahin, wo dann sich alle so zurückziehen und dann dieser Generationswechsel stattfindet. Das fand ich sehr schön rausgearbeitet. Das hat mir gut gefallen.
Auf jeden Fall. Was ich auch gut finde, es gibt noch eine andere Doku, das ist von Dreisatz, die haben eine Doku mit dem Namen Hacker mal veröffentlicht und die ist jetzt auch so 15 Jahre alt und da ist auch Steffen Werneri mit dabei, der hat sich dann ja zurückgezogen, also nachdem er da 2 Monate im Gefängnis gesessen hat und dann gab es ja auch noch den KGB-Hack und es gab ja insgesamt 2 verstorbene Hackerleiter in dem Kontext und da hat er sich ja zurückgezogen und das sieht man in der Doku, wie er da seinen Lockpicking-Verein gegründet hat, also Sportsfreunde der, wie haben sie es genannt, der hat so ganz... Genau, Sportsfreunde der Schließtechnik e.V. Und dann erzählt er halt dieser ollen Kamellen und ja, seitdem hat er sich zurückgezogen und macht halt Lockpicking im Bunker. Also das ist schon eine interessante Wandlung vom Pressesprecher zum ich mach Lockpicking im Bunker.
Aber es ist so vollkommen nachzuvollziehen. Und man sieht auch diese, na weiß nicht, die Debattenkultur, ich weiß gar nicht, diese, es gab ja dann, haben Hacker mit den Russen zusammengearbeitet, Sachen hin und her transferiert und er wurde dann wahrscheinlich umgebracht und tot aufgefunden. Und danach diese Diskussion an diesen Panels, die man da sieht, diese Anschuldigung, wer da jetzt mit wen. Und wenn man so ein bisschen Vereinsmeinerei kennt, also ich kenne es aus der Feuerwehr, was das so für Diskussionen da sind und was für nichtige Themen. Und dann bei so einem harten Vorfall, wo da jemand stirbt, kann man das voll und ganz nachvollziehen. Also dass der dann sagt, hier, ich mache jetzt bloß noch Lockpicking, geht mir doch hier alle nicht auf den Sack. Und ich glaube, dass der CCC da so einen großen Schirm um die Szene hat, ist schon was Einzigartiges, finde ich.
Ja, das Schwere ist ja, dass das ja auch ein unheimliches politisches Kalkül zu dem Zeitpunkt hatte. Also das ist ja auch das, was immer angemerkt wurde, dass man Verbrecher mit HackerInnen eben in einen Topf geschmissen hat. So nach dem Motto, Leute, die irgendwas am Rechner machen, das muss ja immer mit irgendeinem kriminellen Hintergedanken verknüpft worden sein und der öffentliche Diskurs war da nicht offen genug für. Das war ja noch eine ganz andere Zeit und dann ist natürlich klar, wenn dann irgendwelche Hausdurchsuchungen sind, wie es ja bei allen Hacks, die hatten, also sowohl beim BTX, NASA und beim KGB-Hack in Anführungsstrichen, wie er genannt wird, wenn da einfach willkürlich Leute kommen, deine Bude durchsuchen und du erstmal verhaftet wirst, obwohl du nichts beweisbar Schlechtes getan hast, da würde ich mich, glaube ich, auch zurückziehen.
Ja, gerade da das Strafmaß ja dafür höher war, als, wie haben sie es gesagt, wenn du einen Atomsprengkopf zündest.
Ja, stimmt, ja, genau. Das Hacken wird quasi höher bestraft als im Atomkraftwerk Unsinn treiben.
Ja.
Die zweite Schiene mit Wau Holland, wo es dann immer wieder zurückfiel, fand ich halt auch extrem, dass er dann wieder in den Osten zieht oder dann wirklich so das ursprüngliche Hackerleben vor sich hin lebt. Wo er dann nach der Wende Martin Roda? Dort in Thüringen, mit seinem, was für ein cooles Auto hatten, so eine Ente als Kastenwagen?
Ja.
Fand ich großartig, den hinfahren. Und auch wie er halt sagt, dass man halt das miteinander redet, dass man auf Augenhöhe aufeinander zugeht und nicht sagt, hier, wir sind jetzt hier die coolen Dudes aus Hamburg und wir zeigen euch jetzt, wie das funktioniert.
Also ich finde auch, der hat ganz viel philosophische Aussagen parat gehabt zu der Zeit. Also die Aufnahmen sind ja teilweise wirklich alt. Das sind ja Archivaufnahmen, die teilweise wirklich auf die 80er, 90er zurückgehen. Und in einem der Statements sagte er so nach dem Motto, irgendwo auf der Welt ist immer Krieg und Kommunikation ist eine Chance, nicht nur zu hetzen, sondern auch zu deeskalieren und Konflikte zu entschärfen. Und ich finde, dieser Satz ist so wahr wie noch nie heutzutage. Ist total weitsichtig gewesen damals schon.
Ja. Auch, das war dann schon dieses Schlusszitat mit der Frage, mit dieser Virtual Reality und dieser Punkt, dass du, wenn du jemand gegenüberstehst, 1:1 mit ihm in Kontakt bist, das eine ganz andere Schiene ist als online. Da kannst du mit VR-Brillen und hochauflösenden, was weiß ich, für Sachen noch kommen. Wenn du dich vor Ort triffst, ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Und das kann ich nur unterschreiben, das hat man bei der Mechanikon gesehen. Ich meine, ich treibe mich viel beim Discord-Server beim Philipp damit rum. Da ist es ein sehr, sehr angenehmer Umgang. Aber wenn man mal vor Ort mit so Leuten in Kontakt tritt, ist es nochmal was anderes.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, so dieser 1:1-Austausch ist ein ganz, ganz anderer, als wenn du das irgendwie übers Netz machst. Ich bin auch großer Freund von übers Netz. Ich finde es toll, das globale Dorf, ist, glaube ich, auch in dem Film ganz oft gesagt, dass du quasi die komplette Welt auf deinem Schreibtisch hast, ist wunderbar. Aber live ist es natürlich nochmal viel, viel geiler, wenn du da irgendwie auch mit den Leuten reden kannst und auch wirklich direkt in Austausch gehen kannst. Ist schon nochmal besser. Du kannst besser über Sachen quatschen, besser diskutieren, alles drum und dran.
Ja. Siehe Mechanikon.
Genau. Perfektes Beispiel.
War einer von euch schon mal auf dem Kongress? Das würde mich auch mal interessieren. Das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Allein dieses Ambiente der ganzen Teilnehmenden, das muss was ganz Besonderes sein, habe ich mir sagen lassen.
Nee, leider noch nicht.
Ja, auch noch nicht.
Ich war auch noch nicht, muss aber auch sagen, also ich scheue mich ein bisschen vor der Anzahl der Menschen. Also ich musste nicht unbedingt in einem riesen Kongresszentrum rumlaufen mit irgendwie, was sind es, 15.000 oder sind die 20.000 geknackt?
Puh. Also 17 war so das Letzte, was ich...
War 17 das Letzte?
Ich glaube. Und in Leipzig ist es schon voll. Wie gesagt, früher... Wo ich dann mit dem Podcast Chaos Radio und so angefangen habe, ja, CC Kongress, krasse Sache. Ich habe mir dann auch viele Talks angeguckt und wo der noch in Berlin war, wo der dann nach Hamburg umgezogen ist. Das ist dann auch dieser, was ich sage, nach 2015 oder wo die dann umgezogen sind, dieses krasse Wachsen von der Community, was dann immer noch so, weiß nicht, Probleme mit sich führt, wo du halt dann wirklich irgendwelche Nackenbärte triffst, die dann sagen, nee, hier, alles scheiße, wir wollen hier unsere kleine Spezialgruppe sein, wir sind gar nicht mehr so Elite, während halt andere sagen, nee, hier, man hat nun mal halt Familie oder man muss sich da einbringen. Zwischen den Jahren ist halt auch immer, ja, ich verstehe den Termin, der ist eigentlich auch gut gelegt, aber es ist halt auch für mich relativ unpassend immer. Also zwischen Weihnachten und da stehen einige Geburtstage an, ist halt dann immer, ja, ich denke mal, was ich dieses Jahr mir wahrscheinlich angucken werde, sind die Datenspuren in Dresden. Das ist so das nächste CCC-Event, was man so sagen könnte.
Camp gibt's cool, ja auch noch. Da bist du jetzt mit NixOS auch relativ gut bestückt, würde ich sagen. Ich glaube, Dresden läuft auch nahezu ausschließlich auf NixOS.
Wird sozial akzeptiert, wenn er den Raum betritt.
Ja, du darfst teilhaben.
Das ist echt ein Thema. Also ich merke das hier im regionalen Hackspace, bin ich in einer ethnischen Minderheit, weil ich kein NixOS auf dem Laptop habe und das spüre ich hier und da auch immer mal. Ja.
Wird freundlich darauf hingewiesen, natürlich.
Ja. Genau, natürlich, ja. Alles im Liebevollen, ne? Das ist ja auch, wenn du jemanden schnell über den Tisch ziehst, kann die Person es ja auch als Nestwärme wahrnehmen.
Ja, es sind nett gemeinte Schläge.
Du willst es doch auch.
Das tut mir mehr weh als dir. Ja. Nee, als Hintergrund, der Philipp hat günstig, ist eigentlich so der Lifehack für... zum Empfehlen, ist günstig an wie 4 Thinkpads gekommen.
4 Stück waren es, ja.
4 Stück, genau. Ne? Und da hat er gefragt, ob ich eins davon abnehmen will. Und da habe ich gesagt, natürlich ja, ein X200 nehme ich. Ich hatte ja schon mal eins, ich habe es aber wieder vergessen, wie gut die haptische Qualität ist von so einem, ich weiß gar nicht, wie alt ist das? 12 Jahre? 13 älter, Jahre? Ich
glaube, 12. Oh, locker.
Es ist unglaublich. Also ich fasse es an und gegen dieses Alu-Gehäuse vom Tuxedo, ja, das macht halt schon mehr her, aber es ist halt einfach mal dieses gummierte, erhabene, ja, das kannst du ruhig fallen lassen, mir passiert nichts, du hast so eine übelst angenehme Tastatur, also Ich mag das voll. Also, es ist echt krass. Also, man kann diesen Hype um ThinkPad nach wie vor verstehen. Und was man auch krass merkt, ist ein HDD, dass man sich so dran gewöhnt hat an SSD. Wenn du da mal eine Festplatte hast, ist es halt doch irgendwie spürbar.
Drehender Rost. Baujahr übrigens 2008 bis 2010 gebaut und ja, ist auf jeden Fall was dran. Ich sammle ja auch ältere ThinkPads und das ist ein großer Unterschied. Wenn dir so ein Ultrabook auf den Tisch fällt, dann ist das Ultrabook kaputt. Wenn dir so ein X200 auf den Tisch fällt, dann ist der Tisch kaputt.
Ja. Was nervt, ist die Escape-Taste. Die ist über der F1-Taste und es ist so nervig. Also, weil du F1 ist Hilfe und du willst irgendwo raus, drückst links oben die Taste, zack, poppt die Hilfe auf. Ah, naja, genau. Und der Philipp hat freundlicherweise NixOS schon vorinstalliert, dass man da schon mal ein System hat, was bootet mit einem Window-Manager, wo man dann einfach schon mal loslegen kann.
Ja,
was wirklich die Einstiegshürde wirklich sehr weit runtersetzt.
NixOS ist einfach toll. Ich baue auch gerade an einem Server rum. Mehr oder weniger erfolgreich, aber es läuft so langsam. Und das Ganze mit NixOS zu machen, ist halt echt abgefahren. Also ich habe davor so ein bisschen mit Debian rumgespielt, damit, keine Ahnung, Gitti aufgesetzt und Gedöns gemacht. Das kriegst du mit NixOS, kriegst du das halt im Bruchteil der Zeit hin und bist auch bei weitem nicht so weit gestreut, was du dir an Configs zusammensuchen musst etc. Das machst du alles in deiner Configuration.nix und es ist so herrlich komfortabel und ich stecke immer so viel Zeit in Recherche rein und denke, ah, was muss ich da machen, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen, und im Endeffekt läuft es eigentlich nur darauf raus, dass du in diese Configuration.nix zwei Zeilen Code reinschreibst und das Ding läuft. Also NixOS, Christian, NixOS.
Ja, es steht auf der Liste. Ich will mich mit dem Thema mal näher beschäftigen. Vielleicht vielleicht werde ich damit ja noch warm.
Ich glaube schon.
Man kann es grob mal als Erklärung sagen, du hast so mit Windows, macOS und Linux hast du die drei Hauptarten von Betriebssystemen. Windows machen halt ihre eigene Suppe, die da kochen, wo halt keiner richtig weiß, was die da machen. Naja,
immer was Neues. Hatten halt, immer was Neues.
Ich meine, die hatten gesagt, mit Windows 10, das ist jetzt das letzte Windows, es gibt jetzt bloß noch Windows 10 Rolling Release. Es gibt jetzt einfach immer, Windows 10 bleibt erhalten, es wird halt einfach aktualisiert. Und nach 5 Jahren haben sie gesagt, nee, wir hauen jetzt Windows 11 raus. Wo ich sage, ab und zu hat man schon mal mit Windows 11 Kontakt. Es sieht fancy aus, aber es ist alles irgendwie ein Klick mehr weiter weg. Hm. macOS ist jetzt mit ihrem Arm richtig krass unterwegs, wo ich halt immer gesagt habe, ja, das ist schon so Linux-ähnlich mit dran. Du kannst ja auch relativ viel selber machen, glaube ich. Das haben sie immer offen gelassen. Deswegen gab es ja diesen krassen Push, dass die Hacker da auf MacBooks abfahren und die da so beliebt waren. Wobei die halt mittlerweile von den Specs gibt's halt, es gibt leichtere, größere, schnellere, aber alles zusammen ist halt noch so Alleinstellungsmerkmal. Und bei Linux, oh, erkläre ich jetzt mal so als laienmäßig, hast du halt nochmal so einen Strauß Blumen, wo du sagen kannst, wie hättest du es denn gern? Und ich wäre mal, glaube ich, von der CT, die hatten das mal, diesen Busfahrplan veröffentlicht, mit welches Linux man gern hätte, wo ich sage, das ist mal eine krasse Idee, du möchtest gern jedes Jahr eine neue Version haben oder ich will jetzt die Version haben und die nutze ich die nächsten 30 Jahre. Kannst du machen?
Ist dann halt Windows,
kein Linux. Du kannst halt sagen, hier, ich habe halt dieses Betriebssystem, da gibt es diese, weiß nicht, großes Debian und Arch, oder? Sind die zwei großen?
Ja, also Debian-artig, sagt man, ist eine große Gattung, da zählen ja auch so Distributionen wie Ubuntu mit dazu. Und dann hast du Red Hat-artige Distributionen, wo Fedora ein relativ beliebtes Desktop-Betriebssystem ist und du mit RHEL, CentOS, Alma, Linux und so die Server-Variante hast. Aber das sind so die beiden großen Familien und dann gibt's auch noch viel, was weder das eine noch das andere ist. Also da ist NixOS, Arch, Gentoo sind so die drei, die mir spontan einfallen, die wirklich komplett anders sind.
Und dann kannst du das als Unterbau nehmen und das finde ich halt so krasse, kommst du her zum Window-Manager, wo du sagen kannst, hier, ich will alles mit der Tastatur machen, ich möchte gern, nimmst du Gnome, nimmst du KDE, da gibt's so viel unterschiedliche Sachen und die kannst du einfach mal relativ überall installieren. Und das ist halt, dein Debian sieht genauso aus wie dein Arch, wie dein Gentoo. das ist halt das Krasse. Du kannst halt wirklich Individualisierung für 5000 ist das.
Und schon sieht mir der Strauß Blumen wie ein Dschungel aus. Ich habe mich verlaufen.
Aber das Schöne ist, Hannes, es ist ganz egal, wie lange du dich mit dem Kram beschäftigst, es ist immer noch ein Wald. Also ich mache das jetzt seit 16, 17 Jahren und es gibt immer noch Momente, wo ich mir denke, weiß ich eigentlich überhaupt irgendwas darüber? Also das wird über die Jahre nicht viel besser.
Stück für Stück schneide ich mir immer etwas vom Finger ab.
Genau.
Wird schon irgendwann heilen, aber warte mal.
Für jeden Finger, den du dir abschneidest, wächst auf der anderen Hand zwei neue. Glaub mir.
Also, super. Ja. Gibt's da so dieses allgemeine Gänseblümchen, dieses für Einsteiger, wo man sagt, das ist es? Oder gibt's da wieder, kommt wirklich auf die Spezialisierung an, schon am Anfang?
Also, ich guck mal, ob ich dieses Meme finde. Da hast du, früher war es Ubuntu und jetzt ist es Linux Mint, wo ich sage, hier, das ist das Einstiegsfreundliche. Und dann stellst du fest, okay, das funktioniert alles und ich will ein bisschen mehr machen. Und dann gehst du dann zu Arch und dann gehst du noch eins tiefer und am Ende sagst du Scheißfrickelei und nimmst wieder Linux Mint oder Ubuntu.
Ist halt echt so, ja.
Also mit Mint machst du nichts verkehrt. Also als Einstieg ist das schon. Und du kannst halt mit die Pakete, das fand ich halt, das machst ein Terminal auf und dann kannst du übers Terminal alles regulieren. Kannst du Software installieren, aktualisieren, läuft alles. Kannst halt auch Texte schreiben, Tabellenkalkulation gibt's auch, habe ich jetzt gefunden. Ist alles nicht, man muss es mögen, diesen Terminal-Look. Und jetzt nochmal den Kreis zu NixOS schließen. Bei NixOS hast du einfach eine Textdatei, wo du reinschreiben kannst, hier installiere folgende Programme. Dann machst du die Textdatei zu, schreibst aktualisiere dich und dann aktualisiert sich's. Und die Textdatei kannst du einfach speichern, nimmst auf dein zweites ThinkPad, kopierst die rüber und es läuft out of the box. Oder, Philipp? Du konntest vier...
So könnte man es grob sagen, ja. Ja, ich konnte, im Prinzip habe ich vier Laptops, also viermal dieses X200S konfektioniert mit einer Konfiguration. Definitiv. Die habe ich einmal rumkopiert. Bei deinem hatte ich lustigerweise anfangs den kleinen Fuck gehabt, dass ich mit dem Benutzer rumgespielt habe und mich selber ausgesperrt habe. Und das habe ich zweimal geschafft. Ich wollte mir anmelden und denke so, Frank, geht nicht. Warum geht das nicht? Ich habe den falschen Benutzer in der Konfiguration drin. Und dann will ich mich mit einem Benutzer anmelden, der nicht existiert. Und das funktioniert dann einfach nicht. Und mit dem anderen, der noch quasi existiert, konnte ich mich nicht anmelden, weil der keinen Namen hat.
Ja.
Und dann durfte ich von vorne anfangen. Aber es geht ja relativ fix. Du ziehst die Konfiguration da drauf, das eine File, sagst, du willst das Ganze rebuilden und zack, hast du NixOS, was funktioniert. Mit WLAN-Treiber, mit Musik, Soße und Scharf, allem drum und dran.
Also Hannes, wir kriegen dich schon noch dazu. Also, man muss es mal probiert haben. Ja. Es ist halt, also ich finde halt, du hast viele Möglichkeiten und mit den Möglichkeiten kannst du halt auch viel Unfug machen. Das ist halt, aber das ist halt, wie sagen sie immer, zwischen wie Walled Garden und Open Desert. Wobei ich das immer ein bisschen krass finde, zwischen den abgeschlossenen bunten Garten und der vertrockneten Wüste, wo ich halt sage, es gibt da genug Mittelwege. Und ich mag halt meine Freiheiten da halt, wo ich halt sage, da gehst du eher Kompromisse ein, dass was nicht ganz so gut funktioniert. Aber dafür wirst du eigentlich auch nicht allein gelassen, sage ich mal. Also die Probleme, die man da hat, die haben tausend andere, theoretisch.
Also ich glaube auch, okay, für jedes große Betriebssystem gibt es mittlerweile Communities, die wirklich echt exorbitant groß sind. Also ich glaube, dieses Arch-Ding, ich habe Arch nie selber benutzt, aber die Arch-Community ist relativ groß, das Arch-Wiki ist riesig, da kannst du nie in Probleme laufen, die du, glaube ich, nicht lösen kannst. Ist bei NixOS relativ ähnlich, ist nicht ganz so groß wie die Arch-Community, aber dadurch, dass Nix nicht ganz so... Ich sag mal, nicht ganz so komplex aufgebaut ist wie Arch, sondern einfach anders aufgebaut ist, sind da Fehler auch schneller beseitigt und gefunden. Ich meine, selbst wenn deine Konfiguration nicht hundertprozentig funktioniert, sagt dir dein Terminal, was du falsch gemacht hast und wie du es eventuell besser machen kannst. Also die Fehlermeldungen sind sehr, sehr intuitiv. Das ist ganz, ganz cool. Und ja, Ubuntu, Debian sowieso. Also die haben ja riesige Communities, wo ich glaube, jedes Problem schon mindestens 5-mal aufgetaucht ist und auch 6-mal gelöst wurde.
Was ich halt so spannend finde, ist auch, dass es in jedem Jahrzehnt die nächste Endgame-Distro gibt. Also als ich mit Linux angefangen habe, war Gentoo Linux so der Endboss, ne? Das, wo man einfach maximale Einstellungsmöglichkeiten hatte und wenn man da mal drin war, nichts anderes mehr will, 10 Jahre später war das Arch Linux in meiner Wahrnehmung, das ich auch eine Weile lang benutzt habe. Jetzt ist es NixOS. Mal gucken, was wir in 10 Jahren haben. Also, da gibt es immer
Raum für Version von NixOS natürlich.
Henna Montana.
Henna Montana Linux, genau, da plädiere ich für. Weil ihr es vorhin von Desktops hattet, wusstet ihr, dass die Wau-Holland-Stiftung, die ist ja 2003 gegründet worden, um den Nachlass von Wau-Holland zu verwalten und auch Projekte fortzuführen, dass die ganz großer Spender das GNOME-Projekt sind? Das wusste ich gar nicht.
Nee. Ja. Nee, das wusste ich in der Tat auch nicht.
Habe ich nachgelesen in der Vorbereitung. Das steht auf der Webseite. Also da haben sie so eine Liste von Projekten, was die so machen. Also das Größte ist dieses Hacker-Archiv, so wird es genannt. Das ist so, da dokumentieren sie die Geschichte dieser Hacker-Szene, haben auch damals WikiLeaks finanziell unterstützt, als das noch ging, und haben so Kampagnen gegen Wahlcomputer und setzen sich ein für dezentrale, anonyme Netze. Und relativ weit unten steht aber auch, dass sie großer Sponsor von GNOME sind. Das fand ich schön.
Schick, cool. Ja, der Andi Müller-Magun, der da nette Brücke zum Film im Übrigen, dieser Andi Müller-Magun, der da ganz viel macht, gerade in dieser Wau-Holland-Stiftung, der hat ja auch gerade im Bezug zu diesem KGB-Hack hat er ganz, ganz viel gemacht, hat, glaube ich, auch den Karl Koch relativ gut gekannt. Und später dann mit Tron, das fand ich immer eine relativ spannende Geschichte. Die genauen Umstände etc. sind ja bis heute nicht geklärt und es wird alles nur gemutmaßt, also da... Gott, da will ich mich auch gar nicht dran abarbeiten. Ich habe es gestern Abend geschrieben, der Film macht das Fass KGB-Hack und Tron auf. Und das sind zwei riesige Fässer.
Ja.
Gibt es aber auch jede Menge wunderbares Videomaterial von Andi Müller-Magun, wie er über die Tron-Geschichte redet. Und das fand ich genauso ergreifend, wo es dann auch im gerade in Alles ist eins außer die Null darum geht, dass eben Tron vermisst wird. Ist ja, das muss eine relativ neue Erkenntnis gewesen sein zu dem Zeitpunkt, wo Wau-Holland darüber redet, weil sie sind ja beide doch relativ ergriffen, fand ich. Das war so ein richtiger fieser Gänsehautmoment in diesem in diesem Film, wo sie dann wirklich festgestellt haben, von wegen Tron fehlt. Und gerade, ich glaube, Andi Müller-Magun hat dann gesagt, so okay, ja, wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht lebend wiederfinden. Mhm. Also abgefahrene Geschichte.
Ja, absolut. Also wenn man das so hört, dann denkt man, das ist eine Story aus irgendeinem schlechten Hollywood-Film. Aber es ist halt tatsächlich passiert, in Deutschland halt. Ja. Und das muss, glaube ich, echt schlimm gewesen sein. Vor allem, weil die beiden sich auch nahestanden. Also die haben sich dann, glaube ich, auch daran beteiligt, da zu versuchen, das Handy zu orten. Und dann hast du diese ganz gruselige Befürchtung und sie tritt dann halt auch ein. Das war für den Club bestimmt auch sicherlich nicht leicht und auch eine sehr schlimme Zerreißprobe.
Mit Sicherheit. Und also gerade mit Tron ist wirklich auch ein unfassbar intelligenter Mensch einfach abhanden gekommen aus der ganzen Szene. Also Tron war ja, was der gemacht hat, gerade mit diesen Decoder-Geschichten, genauso mit dem Kryptophone, nenne ich es mal. Jetzt haben wir das wunderbare Hashtag Krypto. Können wir es auch verwenden in den Shownotes. Ist ja abgefahren. Also da steckt unfassbar viel Intelligenz drin und richtig, richtig beeindruckend, was der Kerl alles geleistet hat.
Total. Also ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel für gesunde Hackerethik. Also er hat sich ja mit diesem Kryptophone beschäftigt und hat auch ja eine Technologie gefunden, wie man das Bezahlfernsehen austricksen kann. Es ging aber nicht darum, dass er das konsumieren wollte oder dass er da eigenen Profit rausschlagen wollte, sondern es ging ihm rein wissenschaftlich darum, verstehen, wie das funktioniert, es hacken und zeigen, wie man es besser machen kann. Und das finde ich, das ist halt wirklich sehr ehrenvoll, wenn man gar nicht dran denkt, sich selbst die Taschen voll zu machen, sondern einfach so die Hackerethik mal einzuhalten. Also da hat sich der Club ja auch von Anfang an dran orientiert. Also es gibt ja diese Hackerethik von Steven Levy, ja, das ist ja der Autor von Hackers, was 84 rauskam.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, habt ihr es gelesen?
Bisher noch nicht, nee.
Es ist ein wunderschönes Buch. Also das, ich kann es nur empfehlen. Das ist, glaube ich, eins der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Ich habe das angefangen, in Griechenland am Strand zu lesen. Und ich habe es, glaube ich, bis jetzt dreimal gelesen. Es ist ein wunderschönes Buch über die Hackergeschichte. Macht richtig, richtig viel Spaß. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Christian.
Ja, nee, also ich wollte nur sagen, die Regeln, die da so definiert werden, die finde ich halt auch super, super zeitlos. Also auch so Dinge wie freier Zugriff auf freies Wissen, Misstrauen gegenüber Autoritäten, Dezentralisierung vorantreiben und Bewertung der Hacker nach Fähigkeiten und vor allen Dingen Verbesserung der Welt durch Verbreiten von Technologien. Und das ist ja wirklich das Thema, wo wir uns schon als Gesellschaft sehr lange selbst im Weg stehen, ja, durch halt eben verschiedene Unternehmen, die da lieber ihre eigenen Interessen sehen. Und der CCC hat ja auch noch eine eigene Regel definiert und die wohl bekannteste ist ja, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und das war eigentlich auch nie wichtiger als heute, finde ich.
Definitiv.
Auch mit der Technik. Ich glaube, wenn heute jemand das Auto erfinden würde, es würde überall nur Tankstellen für einen Autotyp geben oder Stromstecker. Ich glaube, heute mit so standardisierten Sachen, das kriegst du halt, glaube ich, gar nicht mehr durch. Ich meine, wir sehen das jetzt an dieser EU-Richtlinie mit den gleichen Ladeteilen oder Ladebuchsen, die es geben soll mit USB-C. Da könnte man kleiner mal eine Umfrage machen, ob jetzt das nächste iPhone USB-C hat oder gar keine Ladebox mehr. Ich sag, es hat keinen Ladeport mehr. Was sagt ihr?
Glaube ich auch, ja. Ich denke auch, das wird wegrationalisiert.
Hannes, dein Tipp?
Ja.
Dabei ist dieser Lightning-Anschluss vom iPhone, der ist super.
Echt? Nee.
Das ist ein wunderbarer Anschluss. Er ist flach, er spart Platz ohne Ende und der ist nicht so anfällig wie USB-C. USB-C kann dir dieser innere kleine Stift, der kann dir abbrechen. Dann ist deine Buchse fertig mit USB-C.
Stimmt, ja.
Passiert dir bei Lightning nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben, und ich habe die Dinger mal verkauft und repariert, ich habe noch nie in meinem Leben ein iPhone gesehen, wo ein Lightning-Stecker abgebrochen ist. Hm. Die Dinger sind erstens unfassbar massiv, die brechen dir nicht einfach weg. Und ja, du hast innen keine kleinen fitzeligen Teile, die du irgendwie abbrechen können. Das ist ein richtig, richtig guter Anschluss.
Ja, du hast aber außen die Kontakte, was halt dumm ist, meiner Meinung nach. Das ist halt beim USB-C und überhaupt bei USB hast du halt innen drin diese Kontakte. Ja, hast schon recht. Wenn die da innen drin dann wegbrechen, ist scheiße. Aber so sind sie geschützt. Und ich finde, okay, diese oberste 5 mm oder die ersten Zentimeter von dem Kabel möchten extrem gut sein. Aber die 30 cm Rest vom Apple-Kabel, ich habe noch nie so viele ranzige Kabel gesehen wie Apple-Ladekabel.
Wir haben auch über den Anschluss gesprochen, nicht übers Kabel, okay?
Ja, die Kabel, die sie mitliefern, die sind nur so semi-gut. Da ist auf jeden Fall was dran. Ja, also ich finde den Lightning-Port auch gut, aber jetzt ist halt die Zeit abgelaufen dafür. Also man muss halt mal gucken, als der Lightning-Standard erfunden wurde. Ja, da haben sich andere Geräte mit Micro-USB und keine Ahnung was rumgeärgert. Ja. Und das war einfach nur ganz, ganz furchtbar. Und du hast ja nicht nur deine Datenübertragung, du kannst es ja auch benutzen für Audiosignale. Und das ist schon cool gemacht. Aber es ist jetzt natürlich in der Welt, wo jeder USB-C hat und haben will. Also mich nervt es ja auch, wenn ich irgendwo eine Tastatur mal anschließen muss und die hat keinen USB-C, sondern die hat noch irgendwo ein Micro-USB oder sonst was. Dann denkt man sich, boah, sind wir jetzt hier im vorletzten Jahrhundert oder so. Von daher, so gut es sein mag, jetzt ist mal dann doch Zeit für einen Standard, der für alle gilt.
Aber ist das so ein Apple-Faktor gewesen, dass die gesagt haben, Lightning gehört uns, macht ihr mal eure Suppe? Weil ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass Lightning schon eine geile Sache gewesen wäre, was man vielleicht noch hätte weiterentwickeln können, wie USB 2 zu USB 3. Eventuell, da würde ja Lightning ja immer noch top-notch sein, keine Ahnung.
Ist ein guter Punkt eigentlich. Eigentlich hast du recht. Also, so wie ich das mitbekommen habe, ist das halt Apple-exklusiv, die das gemacht haben, die da auch die Patente haben. Also, wenn wir jetzt unser Teleprost Lightning-Kabel machen, möchten wir da was abdrücken an Apple, wegen Lizenzen, aber warum die da jetzt nicht Lightning 2.0 gemacht haben, weiß man nicht. Ist wie iTunes. Das ist halt einfach, mach mal und dann lassen wir das einfach langsam sterben.
Das ist halt Teil deren Politik auch. Ne? Sie haben das halt selbst designt, genauso wie sie diesen 30-poligen Stecker, den sie vorher hatten, ja auch selbst entwickelt haben. Und das ist halt, ja, das kann man gut finden, das kann man aber auch natürlich schlecht finden. Das ist halt einfach Teil deren Politik. Ja, so wie andere Firmen ja auch lieber den Alleingang wählen, haben die es halt auch gemacht.
Also sagen wir alle keine Ladebuchse mehr.
Ich denke nicht, nee.
Ich glaube es auch nicht. Ich denke, induktiv laden ist die Zukunft.
Ja.
Zukunft. Es wird darauf hinauslaufen wahrscheinlich.
Ja.
Energieverlust, das lassen wir ja mal links liegen.
Ja.
Ich weiß einfach nicht, ob ich überall Magnetspulen haben will. Das ist halt so das Ding.
Oh, und wenn es halt mal nicht über Nacht nicht richtig liegt, ist halt auch scheiße. Also ich weiß nicht, was du für eine Range hast, wenn du da halt das Telefon halt doch nicht optimal liegt und dann gar nicht lädt oder extrem langsam lädt.
Davon mal abgesehen, hast du im Alltag auch kleine Dinge, die wir jetzt wahrscheinlich missachten, die auf solche Magnetfelder krass reagieren.
Die Chipkarte.
Zum Beispiel.
Ja, oder halt der Herzschrittmacher, der das vielleicht nicht so toll findet, wenn du dein Handy per Induktion lädst.
Mhm. Oh, ich bin auf meine Induktionsplatte gefallen. Mir geht's nicht so gut.
Ja, dann hast du doch die Apple Watch, die dir sagt, ne, ich habe gerade gemessen, Ihnen geht's nicht so gut, ich rufe mal automatisch einen Notdienst.
Kann den Notruf aber nicht losschicken wegen der Sprühe.
Aber habt ihr das mitbekommen? Die haben ja jetzt bei der letzten Apple Watch, hatte ja diese krasse Sturzerkennung. Mhm. Und in den Skigebieten wird das ziemlich oft falsch ausgelöst. Also da haben die in den USA, in den Skigebieten beim Abfahrtsskifahren oder Abfahrtsnowboardfahren, haben die immer Probleme, dass da andauernd, was ist andauernd? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Anrufe die hatten. Es waren schon einige pro Tag, wo halt automatischer Notruf abgesetzt wird, weil du halt die Bestätigung nicht weggedrückt hast.
Das ist halt genau das, was man vermutet. Man stürzt, man achtet nicht drauf, das Ding reagiert auf irgendwas, zack.
Das gab's ja schon häufiger. Es gab auch mal in iOS 11 oder 12 gab's auch so einen ganz nervigen Bug, dass wenn das Handy im Sperrmodus war und du wolltest das Display wieder anschalten, dann kam es manchmal vor, dass der halt einfach random den Notruf gewählt hat. Und es ist mir halt auch dreimal passiert. Also das Handy piept dann ja auch dreimal ganz, ganz laut, wenn du auf diese SOS-Tastenkombination kommst. Und du kannst so drücken, was du willst. Also das Display reagierte dann halt einfach nicht mehr. Und dann musst du schon sagen, ja, hallo, Entschuldigung, mein Handy hat ausgelöst. Und dann haben die einfach nur gesagt, ja, sie sind nicht der Erste heute, und haben dann wieder aufgelegt.
Super. Okay.
Gruß an die Leitstelle.
Genau.
Dann machen wir mal die Technikthemen zu, und ich habe noch Podcast-Empfehlungen. War jetzt ja lange her, die Folge. Viel gehört. Was ich wieder mehr höre, was mir auch persönlich sehr gut tut, ist das philosophische Radio, wo sich so zwei Leute extrem kultiviert miteinander unterhalten. Und da kam heute, hatten sie sich über Integrität unterhalten, und da hatte der eine halt, warum in Japan die Gesellschaft noch so krass einheitlich ist. Und dann meinte er, da gibt's in Japan ein schönes Sprichwort, das mir den ganzen Tag durch den Kopf geht: herausstehende Nägel muss man gerade, klopft man wieder rein. Und ich würde sagen, es ist krass, aber man kann es halt echt nachvollziehen. Also das philosophische Radio kann ich empfehlen. Und dann zwei Folgen, die ich wirklich empfehlen kann: Jubiläumsfolgen. Jubiläumsfolgen sind immer mit so die besten Folgen. Einmal vom Politik-Podcast vom Deutschlandfunk, die 300. Ausgabe, haben sie einen Moderator mal, der hat das wie eine Woche begleitet mit Redaktionssitzungen. Auch das fand ich richtig krass, Nachbesprechungen. Also wenn man sich, glaube, Folge 297 anhört und danach hört man sich Folge 300 an, da ist man dann bei der Nachbesprechung von der Folge dabei, wo dann so der Redakteur echt krass sagt, hier, das hätte ich anders gemacht, du bist da von der Moderatorenrolle abgewichen und hast deine Meinung dazu sehr präsentiert und sie dann aber das nochmal so erklärt. Das fand ich extrem aufschlussreich und auf welchem Niveau die da so die Sachen produzieren. Also das kann ich empfehlen, gibt's in den Shownotes. Und dann haben wir auch hier in Christian die Jubiläumsfolge vom Focus on Linux Podcast, hat mir extrem gut gefallen. Die kann ich auch empfehlen. Die hat auch sogar der Hannes gehört, oder?
Ja.
Die erste?
Oha, das gebe ich mal direkt weiter, da freuen sich die Kollegen und Kolleginnen.
Also die Jubiläumsfolge gleich das erste gehört. Und
sehr gut.
Gestern habe ich angefangen mit Folge 0.
Oha.
Ja, macht schon.
Würden also, wir heute auch an das.
Hört sich gut an. Ist zwar am Anfang halt wieder als Laie, du wirst da reingeworfen und da gibt's Fachgriffe. Ja, okay. Nächstes Thema bitte. Aber top unterhaltsam bis jetzt.
Das freut uns zu hören. Aber das ist auch bei anderen Podcasts so, ne? Also ich höre ja auch selbst viel Podcasts, und da gibt's auch Formate, wo ich mich wirklich nur sehr oberflächlich mit auskenne, oder vielleicht denke ich auch gar nicht, dass ich mich nur oberflächlich damit beschäftige, und dann merkt man schon, dass man abdriftet. Also das Gefühl, das habe ich auch häufig.
Ja, da wären wir jetzt schon durch. Beziehungsweise kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, den Song der Woche. Da haben wir uns im Vorgespräch geeinigt. Weil sucht er der Gast aus, mit zwei Gästen wird es dann ziemlich schwierig, aber da haben wir jetzt Dual Call mit All the Things. Auch in den Shownotes, wir spielen es in die Playlist, die habe ich jetzt eigentlich in der Zeit immer ziemlich oft gehört, die YouTube-Playlist. Kann man so immer gut durchrauschen lassen. Und wir kommen zur nächsten Aufgabe, die neue Hausaufgabe.
Warte, ganz, ganz kurz noch ein Wort zu dem Track mit dem Hack All the Things. Er singt auch sogar über den NASA-Hack.
Oha.
Kommt in dem Track auch drin vor, ist ganz cool.
Sehr passend.
Wird nur mit einer Zeile erwähnt oder so, aber ist trotzdem ganz witzig.
Die neue Hausaufgabe wurde uns wieder aufgegeben, extern, und zwar wird es Flubber.
Oh, bin ich echt gespannt, ey.
Schöner Film von, wie sagtest du, 1997?
Den habe ich damals im Kino gesehen. Mit
Robin Williams.
Ist das geil.
Ach, das ist auch schöne Erinnerung, ey.
Kommt auf Disney Plus.
Genau.
Und Disney Plus ist bis jetzt auch der einzige Streaming-Anbieter, wo noch kein Film verschwunden ist, glaube ich.
Nur kurz.
Oder wenn dann nur kurz.
Ja.
Und wenn dann nicht viele.
Avatar ist nur kurz aus der Liste verschwunden, um ihn dann wieder in die Kinos zu bringen. Und zurück.
Ja. Ich bin gespannt.
Und wie gesagt, das wurde uns ja extern aufgegeben. Wollen wir schon mehr verraten?
Ja, wir können sagen, der Martin ist wieder unser Gast.
Genau.
Gut, dann kommt jetzt die Auswertung vom Getränk.
Getränk finde ich okay. Es kommt mir ein bisschen vor wie eine Club Mate Light.
Ja, das trifft es ganz gut. Und wir hatten ja schon einige Mate. Also sie trinkt sich gut weg. Und wir haben Club Mate bleibt, glaube ich, für mich für die Nummer 1. Und sie stellt sich halt den Kampf gegen die Kolle Mate und Red Bull Mate. Und das ist schon schwierig. Wo ich sage jetzt, in Anbetracht der Verfügbarkeit, die gibt's ja wirklich, also im Rewe ist das, glaube ich, Stammsortiment. Ich sag die einfach mal, Die ist bei mir, kommt nach der Kolle Mate und vor der Red Bull Mate auf Platz 9.
Ich kämpfe auch noch mit mir, was jetzt besser ist, ob jetzt die Mio Mio Mate oder die Kolle Mate. Ich würde sagen, es kommt kurz nach der Kolle Mate, so auf Platz 8 bei mir.
Wie fandet ihr die?
Ja, also ich finde sie besser als Club Mate, aber dann doch für mich persönlich deutlich hinter der Mio Mio Granatapfel oder hinter der Mio Mio Orange Plus, die ich neulich entdeckt habe. Die finde ich auch gut.
Orange Plus?
Ja, genau. Also die hat nochmal extra viel Koffein, so würde ich das jetzt deuten.
Okay.
Und also ich war danach auf jeden Fall auch sehr aufgedreht. Von daher glaube ich, da muss ein kausaler Zusammenhang bestehen. Ja, und die finde ich auch super. Also ich mag halt diesen reinen Mate-Geschmack nicht so. Aber ich glaube, da bin ich alleine mit der Meinung hier in dieser Runde.
Das wäre doch jetzt das perfekte Getränk gewesen für diesen abendlichen Talk.
Dazu passt es auf jeden Fall super. Keine Frage.
Ja, ich bin da, glaube ich, eher so der Purist. Club Mate immer über allem, würde ich sagen. Das ist so top. Das ist so Platz 1 für alles. Danach kommt Kaffee und danach kommt ganz lange nichts. Irgendwo unten dümpelt dann halt noch so, ja, ab und zu mal ein Bierchen ist ganz okay. Sowas. Aber ich finde so Mio Mio Mate ist, wie gesagt, die kommt am ehesten noch an die Club Mate ran. Wenn es, wie gesagt, mal keine Club Mate gibt, dann hole ich mir auch gerne die Mio Mio Mate. Ich finde es ein kleines bisschen zu süß, muss ich sagen. Mhm. Nicht mal unbedingt vom Zuckergehalt her, sondern eher auch vom Geschmack. Frank hat, glaube ich, vorhin mal gemeint, fruchtig, das trifft es relativ gut. So dieses fruchtige Süße kann ich nicht immer haben. Also das ist, ich finde es für den Sommer, finde ich es ein bisschen zu schwer. Da habe ich dann lieber so eine etwas herbere Clubmate, denke ich, so richtig schön eiskühl. Geht da ein bisschen besser runter. Da passt mir so die Süße nicht ganz so. Aber ich finde, dadurch, dass ich hier nicht an Flora Power Mate rankomme, immer noch ein perfekter Ersatz für Club Mate.
Definitiv. Cool.
Platz 2 nach der Club Mate. Für mich.
Schön. Ja, dann haben wir alle Themen abgearbeitet.
Ja.
Wenn ihr nicht noch was habt, also genau, wir haben jetzt 2 Jahre Teleprost, familiäre Umstellung gab's, Feuerwehrumstellung gab's, deswegen sind wir vom wöchentlichen auf den zweiwöchentlichen, auf den monatlichen Rhythmus gewechselt. Ich hoffe, wir bleiben jetzt beim Monat. Mal gucken. Oder wieder etwas schneller. Mal schauen. Ich hoffe auch, dass die Technikisierung jetzt hier irgendwann mal durchschlägt, weil ich immer noch auf der Suche nach dem Audio-Setup bin. Aber, wie gesagt, ihr hört von uns. Wir freuen uns auch über Kommentare. Siehst du, hatten wir, was wir gar nicht erwähnt haben. Von Twitter sind wir jetzt eigentlich, also ich bin komplett runter, tingle mich bloß noch bei Mastodon rum und der Teleprost-Account auch, oder Hannes, was sagst du?
Ja, also ich bin da höchstens nur noch privat. Blätter ich mal durch, was es da so Neues gibt, weil da kommt doch schon ein bisschen mehr Stuff, als es bei Mastodon aktuell ist. Das ist halt immer das Problem. Komm, switcht mal alle rüber und gefühlt eine Handvoll tun's dann.
Ja.
Da fehlt dann der Informationsgehalt, aber ich versuche jetzt auch immer mehr Richtung Mastodon zu gehen.
Christian, ihr seid ja mit eurem Voll jetzt auch bloß noch bei Mastodon, oder?
Ja, deswegen, also das ist auch total unterschiedlich, je nach Bubble, in der man sich herumtreibt, so will ich es mal nennen. Ich habe Mastodon vor einem Jahr oder etwas über einem Jahr mir schon mal einen Account angelegt und habe dann eine Zeit lang auch Cross-Posting betrieben, was jetzt ja auch nicht mehr erlaubt ist auf der Instanz, auf der ich mich bewege. Und ja, irgendwann, als so ja dieser ganze Twitter-Elon Musk-Gram losging, hat das 2 Wochen gedauert und dann sind halt echt 90% der Leute, die mir wichtig waren, halt auch in diesen 2 Wochen rübergezogen und ich vermisse halt absolut gar nichts, ne? Also Twitter hat für mich jetzt gefühlt 0 Relevanz mehr, so als hätte es nie existiert, obwohl ich ja auch 13 Jahre lang unterwegs war. Von daher, ich vermisse da überhaupt nichts und habe sogar den netten Nebeneffekt, ich habe noch neue Leute kennengelernt und dadurch, dass es keinen Algorithmus gibt, bin ich auch nicht mehr so hardcore am Doomscrollen, also hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns jetzt persönlich.
So nehme ich das auch. Ist das bei euch eigentlich auch so? Ich habe so das Gefühl, Mastodon hat so eine Schließzeit. Das ist, du kannst dann schon so tagsüber schaust und da gibt's das Neues und dann bist du irgendwann abends, bist du mal so fertig mit deinem Kram, denkst du, ah ja gut, okay, jetzt hängst du noch ein bisschen auf Mastodon rum und dann ist so ab 23 Uhr, 24 Uhr passiert nichts mehr. Ja. Überhaupt nichts. Es ist so richtig, alles in dem Bett, keiner macht mehr irgendwas, es passiert einfach nichts Neues. Mhm. Ja. Fand ich sehr amüsant.
Absolut, ja. Aber es kommt halt einfach dadurch, dass es halt keinen Algorithmus gibt, der ja dich möglichst lange auf der Plattform ganz halten klar will, um dir Werbung anzuzeigen oder dir random Dinge vorschlägt. Und ich finde das sehr, sehr gut. Also es gibt viele Leute, die das überhaupt nicht abkönnen. Ich sehe das als ganz, ganz große Stärke dieses Portals, dass du selbst die freie Wahl hast, dir deine Bubble aufzubauen. Und es ist natürlich erstmal ein Invest, den du treiben musst, aber im Endeffekt fühle ich mich damit persönlich wohler.
Ganz klar, du kriegst halt die Resonanz wirklich explizit dafür, was du machst. Ganz klar, wenn sich Leute dafür interessieren, dann bleiben die auch an dir kleben. Das ist ganz cool. Ich fand es echt auch spannend. Also ich muss sagen, Twitter war völlig überladen und ablenkend. Was anderes war das ja nicht. Ganz, ganz klar. Und ich finde auch bei Mastodon ist das alles viel, viel konzentrierter. Du entdeckst aber auch einen Haufen neue Leute, die coolen Kram machen oder denkst so, boah, abgefahren, was der macht. Und dann bleibst du ja selber dran kleben irgendwie. Und dann, ja, ist schon cool.
Ich finde halt auch die Resonanz, also gerade wenn du mal jetzt so eine Podcast-Folge da bewirbst und Feedback einholst, ist gefühlt qualitativer auf jeden Fall und auch teilweise quantitativer, weil du Leute erreichst, die halt vorher schon keinen Bock auf Twitter hatten. Also so gerade so die CCC-Bubble, da gibt es viele Leute, die halt einfach nie auf Twitter gefühlt unterwegs waren in den letzten Jahren, weil die da einfach keinen Bock drauf haben und die erreichst du jetzt halt auf einmal und dann gibt's echt wertvolles Feedback. Also hätte ich mir schon mal vorher intensiver anschauen sollen.
Und auch da viele Leute auf NixOS unterwegs.
Habe ich auch schon gemerkt, ja. Es gibt auch eigene Instanzen bestimmt über NixOS. Nixkönner.social oder so.
Okay, wenn ihr Kommentare habt, dann lasst ihn bei Mastodon, bei teleprost@podcast.social, auf unserer Webseite teleprost.podigy.io oder eine E-Mail an
teleprost.podcast@gmail.com.
Ja. Und ich bedanke mich vielmals für unsere 2 Gäste. War doch technischer als gedacht, aber ich dachte schon so bei dem technischer Film über den CCC und ist doch etwas, was ist ausgeufert? Wir sind jetzt knapp an die 2 Stunden. Mal gucken. Es tat auf jeden Fall mal ganz gut. Wieder aufnehmen. War ein sehr angenehmes Gespräch.
Gehört auch dazu in die Runde, finde ich. Und ist auch ganz angenehm, ja.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja,
vielen Dank. Mir auch, war echt mal wieder nett. Machen wir mal wieder.
Wenn Hannes Linux hat, spätestens dann.
Ja.
Lass es uns vorher machen.
Ich spüre da gewissen Druck, der da aufgebaut wird.
Quatsch. Darf noch nicht nass, es darf gerannt werden.
Ja. Es regnet.
Bei der Tastatur gab es da auch keinen Druck, oder?
Da habe ich mir selber Druck gemacht. Aber der Druck hat sich dann ausgeglichen beim Loopen. Das ist ja so meditativ.
Sehr gut.
Na dann, tschö mit Ö.
Ciao, ciao.
San Francisco.
Ciao mit
V. Oh, mein Discord ist weg.
Und weg war er.
Okay, hört ihr mich?
Ich glaube, hier schneiden wir.
Nein. Schnittmarker. Cut.
Aber gut, auch so die 3 Gesichter gerade, alle 3 so, wo ist er hin?
Genau, so der Klassiker. Bin ich's oder haben's alle anderen?
Ja. Hattet ihr so zwischendurch ein paar Ruckler oder so oder abgehackte Stimmen?
Bei Frank einmal.
Ja, okay. Bei Frank waren ein paar Artefakte auch manchmal drin, aber wir haben ja die lokale
Aufnahme. Ich hatte es auch so 2-mal, dass wie abgehackt man alle rüberkam. Keine Ahnung warum.
Oh, okay.
Dann war es bei dir ein Fuck-up auf der Leitung.
Bei mir war er weg. Oder wer?
Du warst weg.
Du warst weg.
Feinschliff.
Ja, ich war weg.
Wir sind noch da.
Ja, meine Leiste unten ist auch weg.
Oh. Hoffentlich läuft die Aufnahme noch.
Aufnahme läuft noch. Outer City läuft mühsam weiter. Ich weiß gar nicht warum. Der Browser ist auch noch offen, aber unten meine Startleiste, die fehlt. Wer weiß. Genau. Martin kommt als Gast. Den hatten wir ja auch schon öfters da.
Mhm.
Der hat ja jetzt auch eine lange Zwangspause. Aus Gründen, wer sich beim Klatschen nicht benimmt, bekommt 3 Monate Zwangspause.
Und er hat aufgeklatscht.
Ja.